Hallo und herzlich willkommen im Clever Dog Podcast. Ich bin Merle und heute habe ich Anja Döring zu Gast und spreche mit ihr über Zughundesport. Yes, ihr Lieben, nach langer Zeit endlich mal wieder eine hinter den Kulissen der HundetrainerInnen Folge. Das war wieder ganz schön nachgefragt und ich kann euch direkt sagen, nächsten Monat gibt es dann noch eine Folge für euch, denn unsere GästInnen, die so auf unserer Wunschliste standen, sind einfach zu spannend, um sie euch noch länger vorzuenthalten. Für alle, die noch nicht so häufig reingehört haben, Sinn der hinter den Kulissen der HundetrainerInnen-Reihe ist es, ganz unterschiedliche Perspektiven aus der Welt des Hundetrainings zu zeigen. Das sind natürlich zum einen die thematischen Schwerpunkte, zum anderen aber eben auch die trainingsphilosophischen Einstellungen. Denn wissenschaftliche Erkenntnisse, wenn sie überhaupt zu bestimmten Fragestellungen vorhanden sind, das ist das eine, die Interpretation und die Einbindung dieser in das eigentliche Training bis hin zur Bildung einer eigenen Philosophie ist jedoch noch ein weiterer wesentlicher Aspekt im Training mit Hunden und ihren Menschen. Hier spielen Emotionen, Werte, Ideologien und Vorstellungen vom Leben mit anderen Menschen und Tieren ja eine ganz entscheidende Rolle. Und wir wollen diese Vielfalt zeigen, Schwarz-Weiß-Denken entgegenwirken, Austausch fördern und letztendlich die Menschen mit den TrainerInnen zusammenbringen, mit denen sie sich am besten identifizieren können. Ja, und das sind die Gründe, warum es diese Rubrik bei uns im Podcast gibt und das sind die Gründe, warum ich diese Reihe auch so gerne mag. In dieser Folge ist die Hundetrainerin und Zughundesportlerin Anja Döring zu Gast. Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt sie das Zughundezentrum CaniX Crew, in dem sie Mensch-Hund-Teams ganzheitlich betreuen und Fortbildung rund um den Zughundesport anbieten. Ihr könnt es euch also schon denken, in dieser Folge geht es vor allem um Anjas große Leidenschaft, den Zughundesport. Ich frage sie ein wenig darüber aus, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, zahlreiche BreitensportlerInnen in der Ausübung ihres Hobbys zu unterstützen und andere Hundeprofis zu Zughundecoaches auszubilden. Was ihre Hochzeitsreise damit zu tun hat und zu guter Letzt auch, wie sie selbst dazu gekommen ist, international im Zughundeleistungssport aktiv zu sein. Außerdem spricht sie mit mir darüber, was Einsteiger unbedingt beachten und was sie über sich und ihren eigenen Hund wissen sollten. Wir sprechen über diverse Disziplinen, über Mythen, die es so in der Zughundebubble gibt und über das heiße Thema das passende Geschirr und vieles, vieles mehr. Seid also gespannt auf eine tolle Folge. Bevor wir loslegen, gibt es von mir noch etwas zu unserer Clever Dog Campus Community. Denn diese Livestream-Plattform ist für uns neben dem Clever Dog Podcast der wichtigste Ort für das Netzwerk mit euch und mit anderen Hundemenschen und Hundeprofis. Hier kommen wir regelmäßig zu kostenlosen Livestreams zu diversen Themen zusammen und tauschen uns mit euch aus. Hast du da schon mal reingeschaut? Hast du da schon mal reingehört oder mitgemacht? Wenn nicht, dann hol das unbedingt mal nach, denn wenn du unseren Podcast magst, wird dir das sicherlich auch gut gefallen. Hier kannst du nicht nur zuhören, sondern dich auch aktiv über den Chat jederzeit mit einbringen. Ab und zu, und das ist ganz besonders, nehmen wir hier sogar Live-Podcast-Folgen auf, die dann wiederum hier im Clever Dog Podcast ausgestrahlt werden. Und das Coole dabei ist, dass du dich dann für neue Folgen, die hier im Clever Dog Podcast erscheinen, aktiv mit einbringen kannst, ob das Fragen, ob das Gedanken oder sonstige Einwürfe sind. Und das, finde ich, ist eine ziemlich coole Sache. Und das Ganze ist auch super, super easy, denn du musst einfach nur mal vorbeischauen auf cleverdogcampus.de/community. Hier findest du dann die nächsten Termine für unsere Livestreams und dann schreibst du dir diese Termine am besten einfach mal kurz in den Kalender und tauchst dann zum jeweiligen Termin einfach wieder auf der Seite auf und dann startet hier nämlich direkt die Live-Übertragung und du bist sofort mittendrin. Dann kannst du dem Ganzen einfach nur zugucken, zuhören oder wenn du möchtest, dich eben auch im Chat mit einbringen. Die nächsten Livestreams sind zum einen ein Let's Talk zum Thema Leben mit alten Hunden und eine Live-Podcast-Aufnahme rund um das Thema Hunde abgeben. Hier spreche ich in einer Talkrunde mit Jessie und anderen Gästinnen, nämlich der Hanna und der Jella, das ganz häufig sehr tabuisierte und sehr eindimensional betrachtete Thema an. Sei mit dabei, mach mit, bring deine Gedanken gerne ein. Wir freuen uns auf dich. Termine ganz easy unter cleverdogcampus.de/community. So, und nun hüpfen wir rein und begrüßen Anja hier im Clever Dog Podcast. Hallo Anja, herzlich willkommen im Clever Dog Podcast. Ich freue mich sehr, dich heute mit hier dabei zu haben, denn wir sprechen heute ja zum einen, natürlich wie es sich hier für unser Format hinter den Kulissen der HundetrainerInnen gehört, über dich und wie du dazu gekommen bist, was du heute machst, was ja auch alleine schon sehr, sehr spannend ist, aber auch über ein Thema, das wir hier noch gar nicht so häufig behandelt haben, nämlich deine Leidenschaft und das Spezialgebiet der Canix Crew, den Zughundesport. Bin ich schon ganz, ganz gespannt.
Ja, hi, grüß dich. Schön, dass ich hier mit dabei sein darf. Ich freue mich riesig. Über Leidenschaften zu sprechen, ist ja sowieso immer eine ganz, ganz feine Sache. Und da irgendwie auch eure Aufmerksamkeit bekommen zu haben und dieses Thema und diese Leidenschaft für diesen wunderbaren Sport in die Welt tragen zu können, ist natürlich, da nimmt man sich doch gerne Zeit und schnackt hier mit dir. Ist ja auch einfach super nett. Wir haben es uns ja schon gemütlich gemacht mit Getränkchen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Lass uns loslegen.
Und es ist auch, du sagst gerade Getränk, es ist ja auch wunderbar warm und damit haben wir auch fast ein bisschen Glück gehabt, dass wir dich jetzt so erwischen zu dieser Zeit, denn ihr seid ja mehr oder weniger jetzt gerade in der Sommerpause, denn Zughundesport ist ja eher so eine Zeit für die eher milderen Temperaturen.
Ja, genau, wir sind quasi trotz unserer wohnlichen Eiszeit, wir wohnen ja im Westerwald, wir haben quasi jetzt seit 5 Minuten auch mal Sommer, wir waren heute auch kurz noch am Weiher, das gibt's ja hier selten, dass man mal schwimmen gehen kann. Aber wir stehen schon wieder fast in den Startlöchern für die kommende Saison und es geht los. Langsam merken wir es irgendwie und auch die Hunde werden schon zappelig und jetzt darf es dann bald wieder losgehen.
Ja. Bist du auch schon zappelig, ja?
Ja, wann nicht? Wer Hunde hält, ist auch irgendwie so ein bisschen High-Drive-Mensch manchmal, ne?
Naja, kann passieren, ja.
Ja, doppelt hält besser.
Ich würde sagen, bevor wir in das Thema einsteigen, kommen wir erstmal so ein bisschen zu dir. Du bist ja Hundetrainerin und Verhaltensberaterin. Du bringst ein ganzes Jahrzehnt Berufserfahrung mit und bist außerdem auch noch Hundephysiotherapeutin. Und gemeinsam mit deinem Mann, Matthias, betreibst du die Zughundeschule Canix Crew Adventures. Da ist also ganz schön was los bei dir. Aber wenn wir jetzt mal von vorne anfangen, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Womit hat alles angefangen? Was waren denn deine ersten Berührungspunkte mit Hunden?
Ja, also ich meine, ich denke, das ist auch so ein bisschen der All-Time-Classic. Ne? Ich bin mit Hunden aufgewachsen, eine frühe Leidenschaft irgendwie dazu entwickelt. Das hat angefangen mit dem ersten Hund, der bei uns gelebt hat, dann mit dem ersten Hundebuch, das im Regal stand, so ein richtig alter Schinken. Ich krieg den Autor nicht mal mehr zusammen, aber das waren so die 500 Hunderassen und die habe ich schon fleißig auswendig gelernt als Kind. Und der Wunsch war groß, dann nach Auszug und Ausbildung im Rettungsdienst irgendwie auf den ersten eigenen Hund auch zu kommen. Und ja, ich habe alles falsch gemacht, was man so falsch machen kann. Also ich habe das mal in der vollen Bandbreite mitgenommen und habe gedacht, ja, ich kenne mich doch aus, ich bin mit Hunden aufgewachsen und ich wollte schon immer, also ich mochte schon immer so die Bollerköpfe, bin da auch mit tatsächlich netteren Vertretern ihrer Rasse irgendwie als Kind und Jugendliche in Kontakt gekommen, also so vom Rottweiler über den Tierschutz Staffordshire Terrier. Und habe dann über eine richtig ominöse Tierschutzorganisation, die es heute nicht mehr gibt und diesen Menschen leider immer noch gibt, aber bin ich zu meinem ersten eigenen Hund gekommen und die war schon echt süß, weniger. Also schlafend süß. Also eine vermeintlich Staffordshire Mixhündin. Und ja, dann bin ich quasi direkt in die Welpengruppe gegangen, weil ich das gerne richtig machen wollte und sie sich doch schneller als kerniger herauskristallisiert hat, als man sich das manchmal bei so kleinen Meerschweinchen, sie sehen ja anfangs immer noch aus wie so kleine, dicke Meerschweinchen. Ja, sie war nicht Meerschweinchen nett. Und dann eben übers Kundensein in die Trainerschaft hineingestolpert. Ein Hund, der mich sehr beansprucht hat, der sehr viel wissen wollte, sehr viel nachgefragt hat. Und mir waren einfach diese ganzen Pauschalaussagen zu wenig. Und dann die ersten Seminare, dann die Hundetrainerausbildung irgendwie begonnen zu machen. Und ja, dachte dann, hey, ich denke mal, dass es vielen anderen auch so geht. Ich wollte das eigentlich nie beruflich machen.
Ja, so ein bisschen der Klassiker, ne? Die Neugier hat dann nicht mehr aufgehört, ja.
Ja, und ich dachte dann auch, okay, es gibt Mittel und Wege für Menschen, die das so erleben wie ich, auch mit einem Hund, der einen wirklich an die Grenzen bringt und man so viele Fragezeichen hat, dass es darauf Antworten gibt und Menschen, die das beantworten können. Und grundsätzlich habe ich einfach viel, ob das jetzt mit Ausbildung oder Fortbildung zu tun hatte, waren eigentlich immer dann die Momente, in denen ich gesagt habe, okay, als ich in dieser Situation war, hätte ich mir das gewünscht. Wie kann man das den Menschen geben? Wo kann ich das lernen, diesen Menschen irgendwie eine helfende Hand auch reichen zu können oder da irgendwie Unterstützung zu sein, ohne irgendwie zu werten oder ja, das war so die Idee dahinter, ne? Ganz viel.
Das heißt, du bist dann auch wirklich klassisch, sag ich mal, über Verhaltensthemen in die Szene immer weiter reingerutscht, ja?
Ja.
Und der Zughundesport kam dann später. Wie ist das passiert? Weil ich meine, das ist heute ja euer Hauptaugenmerk. Das ist so euer Spezialgebiet. Da ist das natürlich auch jetzt sehr interessant zu erfahren. Wie ist denn dazu gekommen? Ich sag mal so, der Hund, den du gerade beschrieben hast, klingt jetzt nicht unbedingt so wie der typische Zughund, würde ich jetzt als Laie einfach erstmal denken.
Ja, überhaupt gar nicht, weil sie heißt nicht umsonst liebevoll auch mal Satanine genannt, ne? Also die Püdi ist halt eigentlich auch Satan. Sie war unser erst ausgebildeter Zughund. Der zweite kam dann recht schnell, aber tatsächlich sind wir da so reingestolpert. Es ist immer so, so absurd irgendwie, wenn man das erzählt. Ich bin früher gerne laufen gegangen. Und also gehe auch jetzt noch gerne trainieren, Sport machen und laufen. Und für mich war das immer der Ausgleich zum Rettungsdienstalltag und ich hatte einfach einen bewegungsfreudigen Hund, der aber mit Artgenossenaggression, fehlgeleitetem Beutefangverhalten etc. einfach auch keine leichte Hausnummer war. Die war gut erreichbar und wir haben uns da wirklich cool als Team zusammengearbeitet. Aber dann kam da die Hundeschule, in der ich damals mitgewirkt habe und mitgearbeitet habe. Die haben aus dem Tierschutz auch Huskies übernommen, wollten die artgerecht auslasten und dann kam so die Idee zum Canicross, weil man muss keine Leine beim Laufen in der Hand halten. Freilauf war bei ihr gut möglich, weil sie gut ansprechbar war und gut in der Orientierung stand, aber du bist natürlich trotzdem immer mit einem wachen Auge und dann dachte ich so, freie Hände und einen angeleinten Hund dabei.
Und Sportschuhe an
und du kannst dich einfach wirklich auf die Natur und deine Umgebung konzentrieren. Du machst irgendwie auch noch was als Team. Ich habe sehr schnell festgestellt, dass der Hund auch ganz anders ausgelastet ist, als jetzt, ich sag mal in Anführungszeichen, nur vom Mitlaufen, sondern eben auch diese Zugarbeit hat ihr sehr schnell zugesagt, weil wir damals schon Mantrailing zusammen gemacht haben. Also so dieses Arbeiten im Geschirr, da war sie halt schon eh voll dabei. Ja, und dann hatten wir irgendwie ein neues gemeinsames Hobby. Und ja, das hatte dann so begonnen. Und irgendwann, genau in dem Zeitfenster, habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Und dann ging das so weiter. Dann waren wir auf einem Rennen in Hürtgenwald. Da gab es damals ein privat organisiertes Canicross-Event. Und um dieses Rennen herum war, das ist auch so witzig, wenn ich darüber nachdenke, das vergisst man immer so schnell, diese Momente, war ein Züchtertreffen für Tamaskane. Und wir hatten uns damals tatsächlich als Zweithund für einen Tamaskane interessiert. Und dieses Wochenende ging dann damit vorbei, dass wir gesagt haben, ne, ein Tamaskan wird's nicht. Aber wir waren auf diesem Canicross-Event, haben das gesehen und ich erinnere mich noch genau an die Starterin, die ich dort mit ihrem Hund gesehen habe. Das war auch kein typischer Schlittenhund, sondern also nicht der klassische Schlittenhund, den man so kannte, ein reinrassiger Sibirien-Husky, sondern die ist mit einem europäischen Schlittenhund gestartet. Und wir kennen uns heute auch deutlich besser und haben Kontakt. Ganz liebe Grüße gehen raus an Naomi, eine beeindruckende Athletin. Und ich hatte wirklich, als ich dieses Zusammenspiel mit Hund gesehen habe und Hund und Mensch und mein Mann daneben stand, wir waren so fasziniert und so gebannt und wir hatten Gänsehaut und haben gesagt, okay, wow, das wollen wir auch machen. Also waren ja beide schon immer sportlich unterwegs und haben gesagt, okay, wenn ein Zweithund, dann ein Zweithund, der uns das ermöglicht, dass wir diesen Sport zusammen machen können. Ja, und ein paar Wochen später ist der erste Husky eingezogen.
Und dann ist es ja auch, soweit ich weiß, nicht dabei geblieben, dass ihr das einfach nur, sage ich mal, hobbymäßig gemacht habt, sondern ihr habt doch richtig sportliche Ambitionen entwickelt, ja?
Ja, das ist irgendwie, sind wir schon auch der Typ Mensch dafür. Das kam daher, dass wir beide auch sportlich vorher ja auch aus dem Leistungssportbereich kamen. Ich aus dem Profitanzen und mein Mann aus dem Feldhockey. Beide auch in Richtung Bundesliga-Auswahl unterwegs gewesen und international schon auf Events gewesen. Ja, und haben uns dann so in diese Rennszene, sind wir ein bisschen eingetaucht und dann kommt man so in diesen Strudel mit rein und sieht irgendwie, wie sich das auch entwickelt hat. Also die Szene war ja auch so 2016, 2017 noch eine ganz andere, alles viel weniger professionell und das hat sich dann eben so über die Jahre entwickelt und jetzt sind wir ja ein bisschen weiter. Ja, wir bereiten uns gerade auf eine Europameisterschaft wieder vor. Und,
okay, ja. Wahnsinn. Ja,
genau.
Wie kann man sich das vorstellen als absoluter Laie? Wie groß ist denn überhaupt die Szene? Und ich meine, wie viele Leute sind da aktiv, also, um das einzuordnen, wie man sich das vorstellen kann?
Also ich würde sagen, man denkt immer, also es fühlt sich, wenn man auf Rennen ist, fühlt es sich schon immer groß an. Gerade auf den internationalen Events hatten wir jetzt, wir hatten ja letztes Jahr die Weltmeisterschaft der International Canicross Cross Federation hier in Deutschland, in Leipa, im Osten Deutschlands. Ich meine, das waren 900 Startende.
Das ist eine Hausnummer.
Ja, also es ist wirklich, das muss man sich als riesigen, also es wird ja dann in Waldnähe natürlich, dass wir da passende Trails haben im Wald. Und dann brauchen wir ja viel freistehende Felder und Infrastruktur, um da wirklich dieses Wohnwagendorf aufbauen zu können. Das ist schon super, super impressive gewesen. Also auch diese ganze Stimmung mit diesen ganzen Hunden, ne? Also das ist echt unglaublich abgefahren. Auf nationaler Ebene haben wir im Verband, ich meine, oh Gott, frag mich nicht nach Zahlen, im Schnitt haben wir auf den Rennen irgendwas zwischen 80 bis 350 Startenden auf den ganz, ganz großen Events. Hat jetzt sich die letzten Jahre so ein bisschen verteilt und verändert, aufgrund dessen, was eben auch so in der Welt passiert. Mhm. Aber wir sind im Verband einige hundert bis über tausende Mitglieder, meine ich. Bin echt nicht gut, was solche Zahlen angeht, gar nicht gut. Wir sind einige Vereine, ein Verband, der diese Vereine auf nationaler Ebene organisiert. Wir sind an zwei Weltverbände angeschlossen. Ja, es ist kleiner als der DVG sind wir, meine ich. Also was den Turnierhundesport angeht, müssten wir kleiner sein, weil der ist ja auch noch an den VDH angebunden. Aber auch da bin ich politisch so ein bisschen ja, und letztendlich ist es doch auch irgendwie international gefühlt doch wieder ein Dorf. Also man kennt sich dann halt schon irgendwie.
Ja, und bevor wir da noch tiefer reingehen, weil wir kommen jetzt schon wieder ganz, ganz viele Fragen dazu im Kopf, aber da kommen wir auch noch ganz explizit zu. Aber auch noch mal ein bisschen zu dir. Da hat sich dann also, sag ich mal, so die sportliche Ambition und dein Interesse am Hundetraining, an der Verhaltensberatung, das hat sich denn ja irgendwie so verbunden. Und dann ist ja da die Canix-Crew rausgekommen. Wie lange seid ihr da denn überhaupt schon am Start und was genau macht ihr? Was macht euer Team? Wie ergänzt ihr euch? Was bietet ihr an?
Ja, ich habe mich 2017 eigenständig selbstständig gemacht mit einer eigenen Hundeschule, also mich dann wirklich losgelöst von der Zusammenarbeit mit anderen Hundeschulen. Wir haben damals noch unter Let's Talk Hundetraining war meine Hundeschule, hat mein Mann quasi den Zughundesportbereich mit mir zusammen gemacht. Cani X Crew Adventures ist entstanden 2018 aus der verrückten Idee heraus, dass wir die Menschen um uns herum, weil unsere Hochzeit und unsere Hochzeitsreise anstand, nicht nerven wollen, haben wir unter KNX Crew Adventures einen Blog ins Leben gerufen. Wir haben dann unsere Hochzeitsreise war damals die Trophée de Montagne, ein neuntägiges Etappenrennen, Canicross-Etappenrennen in den französischen Alpen. Und wir haben gesagt, okay, für die es interessiert, damals war ja noch auf Facebook so das Hauptaugenmerk, ne? Haben wir gesagt, für die es interessiert, die können jetzt einfach auf dieser Jimdo-Free-Seite gucken und können sich da unsere Rennberichte durchlesen. Und ja, dann ist irgendwie relativ schnell da Firma draus geworden und wir haben das Ganze zusammengeworfen in Richtung Zuhundetraining und uns wirklich nur noch darauf spezialisiert, weil wir einfach gemerkt haben, wie groß die Nachfrage wurde, dadurch, dass wir das ja einmal als AthletInnen im Zukundesportbereich bedienen konnten und da ja auch Erfahrungswerte gesammelt haben, aber eben auch den hundetrainerischen Teil mit hatten. Auch mein Mann hat ja angefangen, mit auf Seminare zu gehen, tiefer einzutauchen. Wir waren damals auch ganz häufig noch Pflegestelle für Hunde, die unter Beschlagnahme standen, haben da gegenseitig uns in der Trainerschaft unterstützt und ja, so ist das Ganze irgendwie gewachsen. Und wie das so ist, wenn du anfängst, gerade in der Verhaltensberatung, auch mit den Hunden, die, sage ich mal, viel Maulkorb tragen oder da irgendwie Themen haben, wenn du dann natürlich noch sagst, hey, ich biete Beschäftigungsbereich an und come as you are, ne? Also kommt einfach so, wie ihr seid, ob jetzt Maulkorb tragend, ob jetzt die wütenden Kinder, die da so mit um die Ecke kommen. Ja, kommt einfach als Team und wir schauen mal, was wir da machen können und wie wir euch zusammenbringen können. Und ich glaube, das war so das, was uns dann da auch wieder abgehoben hat. Und irgendwie ist das immer weiter ineinander verschmolzen. Also ich glaube, ja, also uns war der Zughundetrainingsbereich damals zu wenig hundetrainerlastig. Also es war dieser ganze Sport war ja auch. Es ist ja immer noch manchmal so semi-professionell bis unprofessionell, würde ich sagen. Du hattest ja wenig Institute oder Möglichkeiten, die Ausbildungen anbieten. Jeder war so für sich und hat so rumgeforscht. Und wir haben gesagt, nee, irgendwie muss da mal Struktur rein. Das ist so, hä? Warum? Wir müssen mehr netzwerken. Wir brauchen mehr Antworten auf Fragen. So, ja.
Und das heißt, ihr seid auch jetzt wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Das heißt, Verhaltensberatung, Hundetraining, die Zukundesporttraining und du bist ja auch Tier- oder Hundephysiotherapeutin und auch die Ernährungsberatung habt ihr ja bei euch mit unter einem Dach. Das heißt, ihr seid ja wirklich breit aufgestellt.
Ja, und zwar, also uns ist dadurch, je tiefer wir in diesen Sport eingetaucht sind, ist uns bewusst geworden, wie unglaublich vielseitig das ist und facettenreich. Also du hast ja natürlich einmal dieses Team bestehend aus Mensch und Hund und beide müssen ja irgendwie abgedeckt werden, ne? Also wir haben uns viel auf das Hunde-Thema gestürzt, wo wir gesagt haben, da müssen wir irgendwie ganzheitlich ran, weil wir einfach schon gute Kontakte für den Humansportbereich hatten, was so Trainingswissenschaften anging. Da möchte ich auch unbedingt Barbara Hinterberger erwähnen. Die ist Sportwissenschaftlerin, die sich auf den Zukunftssport spezialisiert hat, mit der Canicross Academy eine Plattform geschaffen hat, rund um den Zukunftssport und wirklich Zukunftssportlende betreut, als Sportwissenschaftlerin, Humansportwissenschaftlerin. Und wir wollten eben ganzheitlich diesen Hundeteil abdecken, dass man sagt, okay, es ist ja nicht nur einfach mal einspannen. Jedes Individuum hat andere Bedürfnisse im Training. Wir haben also einmal natürlich diesen verhaltenstechnischen Teil, verhaltensberaterischen Teil mit dabei, damit auch das Individuum eine Möglichkeit hat, in seine Rolle als Zughund reinwachsen zu können, seinen Mensch als Teampartner ihn unterstützen kann. Ernährung spielt bei Leistung immer eine Rolle. Deswegen haben wir Claudia mit dabei im Team als Ernährungsberaterin. Mein Mann hat sich sehr auf den zughundetrainerischen Teil spezialisiert, ich den hundegesundheitlichen Teil als Physiotherapeutin, also als Hundephysiotherapeutin. Ich mache auch gerade noch eine super spannende Fortbildung zur Hundesportwissenschaftlerin, um da wirklich einfach diesen Sport für den Hund gesund möglich zu machen, den Menschen viel mit an die Hand zu geben, ein Netzwerk aufzubauen und da wirklich einfach Wissen zu sammeln und zusammenzubringen und unter die Leute, unter die Teams zu bringen und diesen Sport einfach gut umsetzbar zu machen, ne?
Ja, und das ist natürlich dann auch immer besonders wichtig, wenn du, wie du sagst, halt auch sehr, sehr viel semi-professionell oder eben gar nicht professionell Dinge getätigt werden in der Bubble. Dann ist sowas ja auf jeden Fall gefragt.
Ja.
Und was ich ganz spannend fand, du hast gesagt, come as you are, das ist bei euch besonders wichtig und das lebt ihr auch, das habe ich so wahrgenommen. Was ist dir denn im Umgang, weil dann nehme ich mal an, dass ihr auch tatsächlich Leute bei euch im Training habt, sage ich mal, mit Hunden, die nicht so einfach mitmachen, bei denen alles nicht so reibungslos geht und nur Friede, Freude, Eierkuchen und das lüppt wie am Stück.
Ja.
Was ist dir denn bei der Arbeit mit diesen Mensch-Hund-Teams, die halt auch Pakete mitbringen, besonders wichtig?
Ah, ich finde, also mir ist es immer eine Herzensangelegenheit, so ganz viel Stigmatisierung wegzunehmen. Ne? Also dieses negativ Stigmatisierte ein bisschen von diesen Teams wegnehmen zu können, ein bisschen ins Atmen zu kommen, ein bisschen wieder ins Sein zu kommen und nicht immer den Fokus auf, ja, so dieses Negative, nicht in die Gesellschaft passende. Ja, also ich fuchtel hier gerade ganz wild rum mit Anführungszeichen, weil das so die Themen sind, in denen ich immer denke, Mensch, wir können doch eigentlich irgendwie alle sein und sollten doch auch als Individuum geschätzt werden. Und uns ist es wirklich wichtig, da für jeden einen Raum zu haben, ne, dass die Menschen und die Hunde miteinander eine gute Zeit verbringen können. Gerade wenn im Alltag bestimmte Dinge schwierig sind, wenn ich Hunde habe, die vielleicht wirklich im Aggressionsbereich mit Menschen sehr heftig sind, oder auch Hundehaltende, die wirklich da mit ihren Hunden sehr emotionale Momente erlebt haben, gerade wenn sich Aggression gegen den eigenen Menschen richtet, ja, dass man da wieder so ein bisschen in dieses heilende, ganzwerdende kommt. Und das spürt man halt im Zukundesport einfach so krass. Da entsteht eine Verbindung, die so innig ist und als Team so unter die Haut geht. Und da auch bei diesen Menschen, bei diesen Teams, diesen Wachstum miterleben zu dürfen, ist halt, also was hatten wir schon in Trainingseinheiten oder wenn wir diese Leute vorbereitet haben auf Rennen und Events, eben in dem Rahmen, in dem das auch für den Hund und das Team machbar und umsetzbar ist. Aber was hatten wir da schon? Tränen und Freudenausrufe und also wirklich, weil das so berührend sein kann und ich das einfach viel erlebe, dass die Leute mit diesem Paket kommen und das so schwer irgendwie auf ihnen lastet. Ne? Also wirklich mit diesem, was wir auch für E-Mails bekommen, vor Workshops, ganz lang mit, mein Hund ist so schlimm, aufgeregt, nervös, unangepasst. Und du hast dann immer schon vor deinem inneren Auge so ein Bild und denkst dir, wow, okay, krass. Was kommt da jetzt um die Ecke? Und dann steigen da Teams aus, von denen du dir denkst, okay, ich hatte jetzt irgendwie was richtig Dolles erwartet, dass der uns jetzt hier allen um die Ohren fliegt. Und ich finde das immer eine total schöne Überraschung, weil die Leute auch immer sehr verwundert sind dann so, also das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass mein Hund diesen Workshop irgendwie so locker flockig trotz der Hunde hier mitmacht und dann läuft er hier durch. Dann habe ich gesagt, guck mal, ihr könnt euch echt trauen, ne? Also
ja,
macht das mal öfter, fühlt euch mal hier frei. Und das sind auch die Leute, die immer wieder auf Workshops kommen, weil sie sagen, hier ist so der Raum, in dem wir einfach sein können.
Ja, das ist natürlich auch super schön, gerade wenn man natürlich einen Hund hat, der gewisse Themen mitbringt, dann ist es im Alltag halt auch leider häufig so, dass das so der Fokus ist. Ne? Man fokussiert sich ja immer auf die Dinge, die nicht passen, die nicht so toll sind, die sich nicht schön anfühlen. Mhm. Und das ist halt auch eben, dass man sich auch andere Momente schaffen kann und auch da mal ganz fest draufblicken kann. Ja, das haben viele halt im Alltag dann nicht so präsent. Ich kenne das auch ganz von mir selbst, ganz aus eigener Erfahrung. Und ich gehöre auch zu den Leuten, die schon mal so eine lange E-Mail geschrieben haben, bevor es irgendwie zu einem Event ging, um mal den Hund zu beschreiben. Und nachher wurde gesagt, ja, war doch nicht so schlimm. Aber dann ist es auch einfach, dass man sich wahnsinnig wohlfühlt und einfach mal sagen kann, jetzt kann der ganze Druck von mir weg, ne? Und das finde ich unfassbar wertvoll.
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin nicht eine, die auch mal so eine E-Mail geschrieben hat. Also, die Satanine war nicht immer fein und nicht immer nett und sie ist es bis heute nicht. Und auch heute habe ich bin auch, oder wir sind auch erstmal Hundehalter und Hundehalterinnen hier. Ne? Also, ja, wir sind TrainerInnen, aber wir sind auch HalterInnen. Ne? So, das ist ganz
klar. Ja, auf jeden Fall.
Auch wir haben einen Hund, der uns gerade wirklich nervlich, gestern noch eine ganz liebe Trainerkollegin gesagt, ja, er ist schon wirklich eine wandelnde Verhaltensstörung, aber ihr habt echt das Maximum rausgeholt. Ich dachte nur so, danke für die Blumen. Ja. Aber man hat so oft den Fokus drauf und gestern war wieder Gott sei Dank einer der Tage, an dem dieser Fokus mal sich darauf verlagert hat, was man mit diesem wunderbaren Hund auch echt alles machen kann und was man sich erarbeitet hat. Und das sind die wichtigen Momente, die wir, glaube ich, alle mehr tanken dürfen, ja.
Und würdest du sagen, da siehst du auch den Zughundesport ganz klar als etwas, was halt das bieten kann für viele Mensch-Hund-Teams? Oder sagst du auch, es gibt durchaus auch Grenzen, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt auch kein Allheilmittel, auch wenn die Leute sich das gut vorstellen können. Das klappt nicht bei jedem Hund-Mensch-Team, dass es so positiv daraus geht.
Es ist natürlich, die Grundvoraussetzung ist dann natürlich, dass beide Bock auf das haben. Mhm. Ne? Also beide Bock auf die Zugarbeit haben. Aber dadurch, dass gerade in diesen einen Hundeklassen, ne, also laufend mit Carnicross oder Dogscooter, Bike-Jöring oder eben auch das Wandern im Zug ja auch eine Beschäftigungsmöglichkeit sein kann. Also du kannst es so viel anpassen, gibt es schon viel Raum für Möglichkeiten. Und gerade für die Hunde, die jagen gehen wie Sau, oder die Hunde, die wirklich Themen mit Artgenossen und Menschen haben, für die Freilauf nicht gut möglich ist, ja, natürlich bietest du dann mit einer angeleinten, miteinander verbundenen Beschäftigungsmöglichkeit viel Raum, viel Möglichkeiten, ne? Gibt ja auch viele Events, die, also jetzt bei uns wirklich in dem professionelleren Rennbereich ist ja Maulkorb einfach verboten und alles, was unverträglich ist, per Rennreglement auch wirklich auf dem Trail nicht erlaubt, einfach weil wir hohe Geschwindigkeiten haben und teilweise an sehr engen Stellen auch sehr schnell überholen können müssen. Und das am besten, ohne dass irgendwie es zu Konflikten kommt. Aber gerade diese Fun, ich sage immer Jump-and-Run-Events, ne, ob man da jetzt irgendwie Tough Cross oder was auch immer Camp Canis erwähnen möchte, da gibt es Möglichkeiten, da darf man mit Maulkorb tragenden Hunden starten. Man kann sich das wirklich passend machen. Auch wir hatten Satan schon mit dabei auf einem Camp Canis-Event. Da habe ich damals sogar meinen Heiratsantrag bekommen auf unserem ersten Camp Canis-Event. Gott, wir sind so into Zukunftssport.
Ja, total. Also das ist nicht an mir vorbeigegangen.
Ja, alle lebenswichtigen Ereignisse sind irgendwie an den Zukunftssport gekoppelt, merke ich gerade mal wieder so. Is it crazy? Maybe.
Ja, aber das ist doch auch schön, also schön crazy, das ist doch toll. Also es ist wirklich eine Leidenschaft durch und durch, das merkt man hier auf jeden Fall direkt. Wenn wir jetzt nochmal einen Step zurückgehen, Zughundesport ist was, das ist von meinem Gefühl in den letzten Jahren immer populärer geworden, aber für alle, die vielleicht damit noch gar keine Berührung hatten, was ist denn jetzt eigentlich Zughundesport und was zählt dazu? Du hast gerade schon so ein paar Beispiele aufgezählt, vielleicht magst du das allen, die hier zuhören und noch gar nicht wissen, was Sache ist, mal ein bisschen erläutern.
Ja, also der Zughundesport ist quasi einen arbeitenden, in einem passenden Zuggeschirr arbeitenden Hund. Das heißt, ich habe vor mir einen Hund, der ein langes Zuggeschirr trägt, der nach vorne weg arbeitet, von mir hinten Kommandos für die Richtungen etc. zu erwarten hat. Und wir beide sind mit einer Leine verbunden, die einen Rückdämpfer beinhaltet, damit das auch möglichst rückenschonend ist. Aber dieser Hund soll nach vorne von mir weg Zugarbeit durchführen. Ja. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann das einmal, der Klassiker ist so, womit alle eigentlich fast immer einsteigen, ist der Carnicross Run. Das heißt, ich jogge, laufe, habe diesen Hund an der Zugleine in seinem Zuggeschirr vor mir. Ich bringe ihm am besten die passenden Kommandos bei, ein Startkommando, ein Stoppkommando, rechts, links, geradeaus. Und so bewegen wir uns dann gemeinsam durch die Natur. Und dann gibt es da natürlich noch Abwandlungsmöglichkeiten. Ich kann das wandernd machen, wenn Joggen für mich nicht möglich ist. Ich kann das vor einem Fahrrad, also ich kann meinen Hund mit einer längeren Leine und einer sogenannten Bike-Antenne, das ist so eine Vorrichtung, die ich an mein Fahrrad machen kann, sieht ein bisschen aus wie so eine Reitgerte vorne am Lenker, die noch eine Öse dran hat. Da schlaufe ich die Leine durch, damit sie mir halt nicht im Zweifelsfall, falls der Hund aus dem Zug rausgeht, im Reifen hängt. Das kann ich vorm Fahrrad machen. Ich kann das vor einem sogenannten Dogscooter machen. Das ist halt ja ein Kickscooter, der für den Geländebereich gemacht ist. Und dann gibt's nach oben hin quasi kein Ende. Dann kann ich anfangen, verrückt zu werden, Hunde zu sammeln. Ich kann vor Trainingswagen mit 4 Rollen oder dem Hundeschlitten kann ich halt Open-End-Hunde einspannen im Team. Ne? Genau.
Und in welcher Disziplin bist du vor allem unterwegs?
Ich starte seit einigen Jahren am Dogscooter mit einem Hund. Auch Matthias mittlerweile, DogScooter ein Hund. Wir haben beide laufend angefangen. Ich hatte das ja vorhin schon gesagt mit unserer Hochzeitsreise. Wir waren bei so einem Canicross-Etappenrennen in den französischen Alpen.
Ja, krass.
Das war auch wirklich krass. Ich sage immer, so witzelnd, die Franzosen zaubern irgendwelche Strecken irgendwo rein. Da hat man das Gefühl, da ist mit der Machete so einmal quer reingeschlagen, dann hat man so ein Wimpelchen reingehangen und dann wird da gelaufen. Das waren wirklich in den französischen Alpen so kleine Wanderwege, also krass, es war einfach krass, anders kann man es nicht sagen. Wir waren teilweise bis über 2000 Meter oben in den Alpen da, in diese reingepflasterten Wägelchen.
Und was sind das so für Etappen, so von der Länge?
Zwischen 4 bis 10 Kilometer, jeden Tag eine und an einem Tag sogar 2 Etappen. Das heißt, wir hatten auch einen Nachtlauf.
Wow.
Mit Stirnlampe, das war wirklich, du hast, es gibt so eine Langzeitfotografie, die werde ich nie vergessen. Da siehst du uns alle mit Langzeitbelichtung, siehst du diese Stirnlampen da den Hang runter leuchtend, ja, in diesem französischen Nachthimmel, also mit dem Gebirge im Hintergrund, mit den Bergen. Es war einfach eine Kulisse.
Wahnsinn.
Du musstest immer gucken, wo du läufst und wo du dich bewegst, weil das wirklich steinig war und also wirklich alpines Gelände. Aber du bist manchmal aus dem Staunen gar nicht rausgekommen. Das war einfach nur schön. Ja.
Aber das klingt jetzt natürlich auch nach viel Training, das dem vorausgegangen ist, sowohl für euch, weil ich meine, das sind ja keine kurzen Etappen, und aber auch natürlich für die Hunde.
Ja.
Wie lange habt ihr euch auf so ein Event drauf vorbereitet?
Ich sag mal so, es ist immer eine Sache des Anspruches. Ja. Es ist immer eine Sache des Anspruches und es ist auch immer eine Sache dessen, was das Team mitbringt. Wir hatten natürlich damals schon einen Sibirien Husky aus einer Rennlinie. Wir hatten damals einen europäischen Schlittenhund, der auch aus Leistungszucht kam. Und wir hatten einen Alaskan Husky, der aus Leistungszucht kam. Das sind Hunde, die wir eigenständig trainiert haben. Wir haben sicherlich 4 Monate Vorbereitungszeit gehabt. Für uns, also so die richtig akute Vorbereitungszeit, wenn man so ein Highlight-Event hat, sind ja immer 3 Monate, in denen das so sehr akut wird. Aber grundsätzlich sind wir ja eigentlich außer durch Verletzungen oder Krankheiten nie aus dem Training raus. Also es wird immer aktiv irgendwie trainiert, auch vielseitig trainiert, Mensch und Hund. Da bin ich natürlich als Tierphysio und auch jetzt gerade mit dieser nochmal draufgelegten Fortbildung in Richtung Hundesportwissenschaften, bin ich dann natürlich immer so das Zünglein an der Waage, die das Training unserer Hunde macht. Und da wirklich nochmal diese vielseitigen Aspekte einfach mit einbringt. Aber es ist aufwendig. Also ich muss das auch immer vorneweg sagen, dass das, was man bei uns sieht, bei Instagram, Social Media oder wenn man uns kennenlernt, man kann das so leben und das ist unsere Leidenschaft, aber wir machen das halt auch beruflich.
Ja.
Also wir sind nicht das Maß der Dinge. Ja?
Ja.
Wir wohnen am Waldrand. Ich kann hier, wenn hier Schnee liegt, genug Schnee liegt, ich kann an meinem Gartentor am Schlitten einspannen. Ja? Also wir haben unser ganzes Leben darauf ausgerichtet und auch nicht jeder muss das mit dieser Ambition machen. Ne? Also Zukundesport darf Spaß machen und er darf auch wirklich für die persönliche Fitness sein und für die persönliche Gesunderhaltung. Auch, dass man einfach sagt, hey, wir möchten uns als Team zusammen bewegen und wir möchten gesund bleiben und wir möchten ein bisschen in Bewegung bleiben. Das darf auch sein. Also das versuchen wir schon auch immer zu betonen, dass der Breitensport da ganz ganz, ganz wichtig ist und seine Berechtigung hat. Also man darf uns nicht als Maß der Dinge nehmen, weil nicht jeder hat, der normal arbeiten geht und einen normalen Alltag hat, hat auch die Zeit, das an Training da reinzustecken. Ja, das ist ja, du bewegst dich da mit den Zeitfenstern, die du trainierst, bewegst du dich schon im Profisportbereich wöchentlich.
Mhm. Ja, und natürlich muss man ja auch, du hast vorhin so viel über Wettkämpfe auch gesprochen, aber das braucht es ja auch nicht mal, ne? Also wie du gerade sagst, persönliche Fitness, persönlicher Spaß mit dem Hund, Bindung, all die Themen natürlich, das ist ja auch schon wert, wenn man da Bock drauf hat, sich damit auseinanderzusetzen. Aber nichtsdestotrotz würdest du sagen, egal was man anstrebt, was für Ziele man hat, immer professionelle Unterstützung zum Anfang suchen oder sagst du, das kann man auch auf eigene Faust schaffen?
Ich denke, das Antrainieren eines Hundes für den Zukunftssport, gerade bei den Gebrauchshundetypen, die schon so einen gewissen Drive mitbringen, das kann man, wenn man da einen sehr dankbaren Hund hat, kann man das schon auch schaffen. Die Fehlerquellen sind halt sehr vielseitig, ja? Und wir merken das zum Beispiel schon beginnend beim Material. dass die Leute sagen, ja, ich habe da eigenständig irgendwie auf der Internetseite geguckt und habe mir ein Zuggeschirr rausgesucht und dann habe ich meinen Hund abgemessen, habe diese Maße genommen und habe dann aus der Tabelle ein Zuggeschirr bestellt. Mhm. Und das ist Fehlerquelle Nummer eins. Ich habe das, glaube ich, die Tage jetzt auch mal irgendwie bei Instagram in der Story nochmal gepostet, dass wirklich bei den selbstgekauften Geschirren, wenn die Teams dann zu uns kommen und sagen, wow, irgendwie stimmt hier was nicht, ich habe da ein komisches Bauchgefühl, die wechseln wir zu 80-90% gegen ein wirklich passendes Geschirr aus. Also da ist einfach, das ist wirklich die Fehlerquelle Nummer eins, sind Zuggeschirre. Und auch für sich selbst das passende Material finden. Wir haben die letzten Jahre so unglaublich viel Material angeschafft, verworfen. Und man fängt natürlich, wenn man in den Sport einsteigt, auch mit so Komplett-Sets an, die angeboten werden, mit einem Hersteller oder nimmt halt das, was irgendwie so am bekanntesten beworben wird. Aber auch unser menschlicher Körper ist so individuell. Also ich hatte da wirklich, ich war auf mit dem Thema Carnicross-Gürtel, war ich so auf Kriegsfuß, weil nichts an meinen Poppes ranpassen wollte. Ja. Alles hat immer gerutscht und dann war ich da am Rumstellen und genervt. Und bis ich den für mich passenden Carnicross-Gürtel gefunden habe, der mich einfach nicht behindert,
ja,
sind halt auch sicherlich mal gut 2-3 Jahre ins Land gegangen. Also
ja, krass.
Ich denke da immer noch mal wieder zurück. Oh Mann.
Aber es ist es auch wert, ne? Weil am Ende des Tages hängt ja der Körper dran. Und das ist ja auch eine Belastung. Und sowohl für den Menschen als auch für den Hund. Wir zum Beispiel haben eine Appenzellerin, die sind ja auch normalerweise, wo man sagt, quadratisch praktisch. Aber wie unfassbar schwierig das war, ich habe mal ein bisschen probiert, mit ihr zusammen joggen zu gehen. Sie hasst es.
Mhm.
Aber dafür hatten wir auch ein Zughundegeschirr gesucht. Es hat so ewig gedauert, bis wir was Passendes gefunden haben. Das war echt, echt crazy. Und ich dachte, es wird nicht so schwer, weil Hund ist doch quadratisch praktisch gut, ja.
Ja, ja. Und ich glaube, das, was die wenigsten auch immer so auf dem Schirm haben, ist, dass diese ganzen Hersteller ja in erster Linie mal wirklich für Schlittenhundetypen gefertigt haben, ne? Also diese Standardschnitte. Mhm. Man merkt jetzt schon, dass sich bei den großen Herstellern das so ein bisschen ändert, dass das so mehr auf die breite Masse Hund geschnitten wurde. Aber du hast wirklich Marken, da weißt du ganz genau, das sind Leute, die haben mal Huskies gehalten oder Huskies gezüchtet. Die haben diese Geschirre in erster Linie für sich hergestellt und da passen dann 90% aller Huskies super rein, aber dann brauchst du halt nicht mit dem Appenzeller um die Ecke kommen. Ne? So.
Ja.
Das quadratisch praktisch ist nicht Husky-like genug.
Ja, und wo ich gerade von Thales erzählt habe, dass sie überhaupt gar keine Lust hatte, mit mir irgendwie gemeinsam joggen zu gehen, weil sie irgendwie also sehr große Schwierigkeiten hatte, sich an mein Tempo anzupassen. So, sie mag entweder ganz, ganz schnell oder ganz, ganz langsam. Mhm. Und das hat nicht gepasst. So. Und da hatte sie halt, dann dachte ich, okay, gut, dann gehe ich alleine laufen. Ist auch kein Problem. Hat sie halt nicht so gemocht. Aber das vielleicht zum Thema, was sind denn die Einstiegsvoraussetzungen, außer Hund und Mensch müssen Bock drauf haben?
Grundsätzlich bin ich sehr, sehr großer Fan davon, wenn der Hund einmal gesundheitlich auch abgeklärt ist. Wenn man in den Zughundesport einsteigen möchte und zum Beispiel schon eine Diagnose wie eine Hüftdysplasie hat, ist der Zughundesport als Kräftigungstraining, wirklich um da Stabilität reinzubringen, kann man das extrem gut machen. Aber dann muss man natürlich auch sprechen darüber, was ein Trainingsziel ist, ne? Was ist auch für den Hund machbar. Gerade die erkrankten Hunde sind zum Beispiel Hunde, die ich nicht allein von der Belastung her unbedingt an den Scooter spannen würde. Aber so wandern oder Carnicrossen zusammen laufen geht super. Ne? Also ein gesunder Hund ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiges Thema. Ein gesunder Mensch natürlich auch schön, aber auch da kann man Anpassungen treffen. Ja? Also gerade, weil wir es auch von Carnicross-Gürteln hatten. Wir haben ja häufig dann KundInnen hier, die sagen, oh ja, ich habe aber irgendwie mit dem unteren Rücken und der Lendenwirbelsäule so Themen. Kann man da nicht schauen? Ja, es gibt unterschiedliche Schnitte. Wir können gucken, was sich für dich am besten anfühlt. Ne? Ja, Gesundheit, Bock, vor allem Bock. Man darf sich das auch eingestehen, wenn ein Hund, wie du auch gerade sagtest, ne, mit deinem Hund entweder ganz langsam oder ganz schnell, aber so dieses Mittendrin ist irgendwie bäh. Also da darf man sich auch eingestehen, wenn das vielleicht einfach nicht die passende Beschäftigung ist für den Hund. Ich habe hier auch Hunde, die sagen, ja, alles, was nicht mit Laufen zu tun hat, kannst du dir halt auch an den Hut stecken. Ja. Wir haben noch einen Dummy-Begeisterten, die anderen stehen da und sagen hier so, What the fuck? Kann ich es auch laufen? Nee, du sollst es apportieren, Mensch. Hä? Kann ich es holen und dann pennen? Nee, du sollst es bringen. Du sollst es bringen.
Ja, aber eure Spezialisten sollen ja auch was anderes können, ne? Außer
ja, genau.
Bringen.
Ja, genau. Also man muss man auch sagen, wir haben die absoluten Spezialisten. Das ist, das passt so mit der Neurodivergenz, die sich hier im Haus aufhält, passt das ganz gut. Ja. Die Spezialisierten unter uns. Ja, was braucht es noch so für einen guten Einstieg? Also ich finde professionelle Beratung grundsätzlich sehr wichtig, einfach auch um mal wirklich abzuchecken. Man kann dann mal ein Probetraining machen, man kann dann mal wirklich gucken, bockt uns das? Bockt uns das gar nicht? Zeigt der Hund da Ambitionen? Oder ist es wirklich, man kann das schon manchmal recht schnell festmachen. Auch ein Trainingsaufbau ist der größte Fehler, ist wirklich, dass häufig zu schnell zu viel gemacht wird. Ne? Dann wird gesagt, so ja, dann spann doch einfach mal ein und dann hat man vielleicht sogar das Glück, dass man einen sehr motivierten Hund hat, der dann irgendwie in einem schlecht sitzenden Geschirr direkt 3 Kilometer zieht. Und auch bei diesen Ballerbirnen kann das dann sein, dass die das echt schnell verknüpfen mit Aua, aber das zwickt dann irgendwo und dann bin ich auch körperlich total überlastet. Also so ein gezielter Trainingsaufbau kann durchaus Sinn machen. Und das ist auch für uns TrainerInnen eine sehr dankbare Sache, wenn man nicht wieder sehr viele Fehler rausarbeiten muss. Ja. Also ich glaube, so unter Anleitung tut man sich hinten raus, wenn man das länger machen möchte, tut man sich da schon einen Gefallen mit.
Ja, ich finde es alleine so schwierig, wenn man es so ganz auf eigene Faust macht. Das habe ich mich damals schon gefragt, als ich so ein bisschen geliebäugelt habe mit dem Thema. Allein dieses, wie wähle ich die Strecken, wie wähle ich das Tempo richtig? Ich meine, damals war es so, ne, ich wusste, so, der Hund eben alles, was von Wandern bis Laufen, sowas, wir machen eh, oder wir haben zu dem Zeitpunkt alles gemeinsam gemacht. Da wusste ich, okay, gut, das, was ich schaffe, wird höchstwahrscheinlich auch der Hund so mit schaffen. So, da war sie ja auch noch in einem jungen Alter. Jetzt geht es ein bisschen in die andere Richtung. Dann sage ich, okay, gut, da darf der Hund auch mal weniger können als ich. Das ist vollkommen fein. Mhm. Aber das finde ich allein schon super schwierig einzuschätzen, weil viele, glaube ich, dann auch dazu neigen, oder die Gefahr da ist, zu sagen, viel zu viel auf einmal zu wollen. Allein, wenn ich da Videos sehe von Leuten, die mit dem Roller, was ich ja durchaus auch gefährlich finde, ich bin ja so ein Sicherheitsfan, ist ja auch nicht ohne Risiko, denn durch die Gegend brettern ohne Ende und da ist irgendwie kein Stopp. Und dann denke ich so, wenn man sich so gar keine Gedanken darüber gemacht hat, wie viel kann ich dem Hund überhaupt zumuten, kann ja auch nach hinten losgehen, ist dann immer so mein Gedanke dabei.
Ja, total. Und man muss auch wirklich sagen, dass gerade auch im Lehren des Zukunftssportes, ich bin ja so ein, du sagst ja, du bist ein Sicherheitsmensch, ich bin ein Strukturmensch. Ja, ich komme aus Rettungsdienst, hat mich ja sehr bedient, weil da kann man ja auch ganz viel Strukturen und Schemata abarbeiten. Das ist ja in den letzten Jahren immer mehr geworden. Ich stehe total auf Strukturen. Deswegen haben wir auch genau diese Konzepte sehr durchstrukturiert und haben uns so ein bisschen daran auch entlang gehangelt, wie passiert das denn zum Beispiel bei so Mountainbike-Instructor-Ausbildungen. Ne? Da gibt es ja Sicherheitsaspekte, technische Aspekte. Bei uns ist das dann sehr viel gegliedert in die Basic Skills, also Basic Mushing Skills. Was muss ich als Basis mitbringen, um einsteigen zu können? Was ist die Grundlage? Wie kann ich das Ganze erweitern? Also was sind dann eben auch die Advanced Mushing Skills? Ja, was kommt da oben drauf? Und da kommen wir dann, wie du sagtest, ne, so in dieses, welche Distanzen wähle ich eigentlich? Wie baue ich ein Training auf, nachdem ich das Antrainieren gemacht habe? Die Mental Skills, was muss der Hund mitbringen, um Zugarbeit auch wirklich gut verrichten zu können, ohne da mental und oder körperlich irgendwie auch Beeinträchtigungen rauszuziehen, ja. Und auch gerade dieses, also viele fangen ja laufend an, gerade die Gebrauchshundetypen, wenn die da schnell Spaß dran finden, ist der Mensch immer der limitierende Faktor. War ja bei uns nüchtern betrachtet auch so. Also wir hatten dann Gott sei Dank die Hunde, die sich da gut angepasst haben und die Motivation nicht verloren haben, aber wir haben die dann auch als Ausgleich immer am Bike und am Scooter trainiert, damit die wirklich mal dieses schnelle Tempo gehen können. Weil nur Carnicross hätte die so frustriert. Das sind Hunde, die einfach dafür gezüchtet sind, über verdammt lange Strecken verdammt schnell zu laufen. Ne? Mhm. Und das sind so Sachen, die ganz viel dann auch gerade bei den Einsteigenden viel nicht gesehen werden. Ja? Da heißt es dann, aber der Hund hat immer gezogen und jetzt hört er auf einmal auf. Also das sind so die klassischen Momente, mit denen die Menschen dann zu uns kommen und eben Hilfe erfragen, ne, oder Training erfragen. Ja, warum hört der Hund auf einmal zu ziehen auf? Oder ja. Das sind so die Klassiker, ja.
Ich fand es gerade so toll, dass du gesagt hast, du bist so ein Strukturmensch. Und dann denke ich am Ende des Tages, ich freue mich auch immer über Strukturen. Ich bin auch ein riesengroßer Strukturenfan, aber das bringt ja am Ende auch Sicherheit, ne? Das muss man auch ganz klar sagen.
Ja, das ist so. Ja, was passiert, wenn bei uns die Struktur flöten geht? Mindestens einer hat einen Nervenzusammenbruch. Ja. Wo wir wieder bei den Spezialisten sind, ne? Ja, gib mir einen klaren Rahmen, ich existiere wunderbar darin. Ja.
Das heißt, am Ende des Tages professionelle Unterstützung zu haben, hilft einem einfach auch, den eigenen Hund besser einschätzen zu können. Verstehe ich jetzt so. Ich meine, ich kenne das ja auch, wir arbeiten ja auch mit einer Erste-Hilfe-Trainerin für Hunde sehr, sehr eng zusammen, mit der Carmen Sand, und haben auch gemeinsam Erste-Hilfe-Kurs auf die Beine gestellt. Und da merkt man auch so häufig, wie Menschen den Zustand ihres Hundes so schlecht einschätzen können. Das ist echt Wahnsinn, weil so wenig Menschen sich mit diesen Basics auseinandersetzen. Und gerade dann, wenn es in den Leistungssport geht, ist es ja so unfassbar wichtig zu wissen, was für Körpersignale zeigt mein Hund gerade, und halt eben dann nicht in die Situation zu kommen, zu sagen, ja, mein Hund zieht auf einmal nicht mehr, ich verstehe nicht, warum. Dann ist es ja schon fast zu spät, muss man ja auch ehrlich sagen.
Ja, genau, und cool, dass du das auch gerade so hier in den Raum wirfst mit Erste Hilfe und Zeichen nicht erkennen. Also das Thema Überhitzung ist halt im Zughundesport ein riesig großes.
Ja.
Und wir erleben das ganz oft auf den Workshops für unsere Einsteigenden, dass sie dann wirklich so Fragezeichen im Gesicht bekommen, wenn du sagst, ja, Zughundesport ist ein Herbst- und Wintersport, weil wenn die Außentemperaturen zu warm sind, können Hunde sehr schnell überhitzen während der Zugarbeit. Ja? Und ja auch nicht nur während der Zugarbeit, das ist ja ein Thema für quasi eigentlich alle, fast alle Beschäftigungen, ne? Ob jetzt irgendwie Sucharbeit oder Agility, whatsoever. Ne?
Ja, für alles
Gebrauchshundesport, ja.
Ja. Ich meine, ich habe letztens, also schon wieder, war hier 30 Grad und ist jemand mit mir am Fahrrad vorbeigefahren, mit einer französischen Bulldogge hinterherlaufend. Der Hund konnte nicht mehr, ganz offensichtlich nicht. Und der Mann war so schnell vorbei an uns, dass ich gar nichts mehr dazu sagen konnte, weil das, solche Situationen finde ich echt wirklich schlimm. Weil das ist wirklich lebensbedrohlich in dem Moment schon fast.
Wir sagen das ja auch immer, eines der deutlichsten Warnsignale, wie du schon sagtest, wo man ja eigentlich schon fast drüber ist. Also ist, man ist nicht nur quasi drüber, man ist drüber, wenn gerade die motivierten Hundetypen auf einmal die Arbeit einstellen, dann haben die ein Problem. Ja? Und wir hatten das in den letzten Jahren ganz häufig, dass Hunde, die Bock hatten, die Arbeit eingestellt hatten, weil sie körperlich überlastet worden sind oder weil die Geschirre so schlecht gesessen haben, dass sie wirklich ja auch Verletzungen gemacht haben, wie Bizepssehnenreizungen, ja, und dann wirklich.
Boah, das ist richtig hart.
Ja, und auch richtig, also super crazy. Man denkt, also immer wenn ich das sage mit, oh, das ist aber krass, also krasser geht nicht, dann kommt immer in den darauffolgenden Wochen was noch Heftigeres. Und dann hat man auf einmal hier jemanden stehen, der sagt, ja, ich habe hier eine total nette Hündin, die hat auch total Bock. Ein großartiger Hund, wirklich ein absolut großartiger Hund. Ich bin Fan, weil das hat Schlappohren und das ist super niedlich. Und die sagt, ja, und die läuft immer so auffällig schief im Zuggeschirr und die läuft so auffällig schief und ist aber in alle Richtungen abgeklärt und dann neues Geschirr anprobiert, besser passendes Geschirr anprobiert. Und meinte mein Mann noch so, hey, möchtest du mal physiotherapeutisch dann nochmal irgendwie gegenchecken? Und wir haben ein Check-up noch gemacht. Und ich gucke drauf und sage, ja, dem Hund fehlen auch Minimum 2 Rippen. Also dieser Hund hatte auf einer Seite einfach weniger Rippen angelegt. Und ich kann das sehr gut verstehen, dass dieser Hund schief gelaufen ist. Er musste das nämlich ausgleichen, weil der seitliche Auflagepunkt ging ja dann zwangsläufig hinter die Rippen, weil da waren einfach keine. Das heißt, es hat auf einer Seite in die Weichteile an der Seite des Hundes gedrückt. Und dann hat der Hund ja nur die Wahl, schief zu laufen, um diese unangenehme Seite zu entlasten. Und das ist einfach nirgendwo aufgefallen. Ich dachte so, oh, wie krass. Also,
wie kann? Das ist krass,
ja, ich möchte das auch niemandem zum Vorwurf machen. Jeder hat ja immer so seine Sachen, worauf er guckt. Ne? Und also man stumpft ja auch in diesen, ich kenne das aus dem Humanbereich, ne? Also wenn man überlegt, im Rettungsdienst angefangen, früher hat jeder Patient mindestens ein EKG geschrieben bekommen und dann auch gleich das ganz Große und das große Buhai und irgendwann zehrt man ja so aus Erfahrungswerten. Und auch ich zähle nicht mehr bei jedem Hund irgendwie alle Gliedmaßen schon durch, aber nicht mehr bei jedem Hund irgendwie hat dieser Hund auf beiden Seiten alle Rippen. Ja. Das ist ja wirklich so eine Seltenheit, ne? Also, dass das übersehen wurde, wundert mich tatsächlich irgendwie nicht so. Aber es war sehr markant, weil kurzfälliger Hund mit einem sehr tiefen Brustkorb, und das hat man von oben drauf guckend eigentlich schon gesehen. Es war irgendwie so, ne? Warum hört das auf der einen Seite da schon auf? Hä?
Aber war das denn jetzt ein Ausschlusskriterium für den Hund überhaupt zu laufen? Oder wie habt ihr denn da jetzt zum Beispiel die Entscheidung getroffen, wie es denn damit weitergeht?
Ja, total interessant. Man hatte dann natürlich für die Physiotherapeutin, die das betreut hat, und das ist ja das Schöne, wenn man da offen ist und miteinander netzwerkt und da auch nicht mit dem Finger irgendwie drauf zeigt, so, oh, wo gehst du denn hin? Die ist ja total schlecht, wenn sie das nicht gesehen hat. Nee, jedem von uns kann mal was durch die Lappen gehen. Deswegen sprechen wir drüber. Haben wir auf jeden Fall nochmal drüber gesprochen, woher diese Fehlbelastungen teilweise kommen, haben dem Hund ein Zugeschirr Gott sei Dank finden können, das gut auf den Rippen lag, also dann wirklich auch auf beiden Seiten gleichermaßen gut lag. Dann wurde einfach ja auch der Behandlungsplan so oder die Betreuung physiotherapeutisch so ein bisschen eine andere und auch ein bisschen klarer. Und manchmal lösen sich diese Dinge dann auch relativ einfach schon so in Wohlgefallen auf, wenn man einfach eine Idee dazu hat, woher das kommt. Also das war auch wieder sehr coole Zusammenarbeit in alle Richtungen irgendwie. Ja.
Oh, das ist dann ja ein schönes Ergebnis, sagen wir es so. Und wo wir schon hier über Zuggeschirr sprechen, du sagst, es ist sowieso ein riesengroßes Ding, es ist super wichtig, es ist im Prinzip auch die Basis, um gutes Training machen zu können. Wie findet man denn da so ein bisschen den Durchblick, das Richtige für den eigenen Hund zu finden? Würdest du sagen, es ist jetzt so ein bisschen das, was ich rausgehört habe, jemanden suchen, der Ahnung davon hat und dann wirklich durchprobieren?
Ja, ich sag's, also Zuggeschirr muss man wirklich vergleichen mit Laufschuhe finden, ne? Das ist, da braucht man gute Beratung, ja. Da braucht man auch ein gutes Gefühl für. Und wir versuchen natürlich auch viel über Seminare HalterInnen fortzubilden, also denen was an die Hand zu geben, dass sie nicht immer irgendwie aus halb Deutschland zu uns gefahren kommen müssen. Wir versuchen ganz viel uns auch in der Trainerschaft zu vernetzen, dass wir da wirklich deutschlandweit übergreifend uns connecten. Ich hatte das auch mit einem ganz, ganz lieben Kollegen, mit Leon von Mit Hand und Pfote, dass er eine Kundin von uns betreut hat, die hat ein neues Geschirr gebraucht, und dann habe ich einen Videoanruf bekommen. Ne? Hey Anja, kannst du aus der Ferne schnell drüber schauen? Wir machen hier mal Gangbildanalyse und so. Das macht halt richtig Spaß, aber da muss man sich wirklich passend Leute suchen. Und das ist auch ein bisschen das Gemeine, dass das ist ja gerne mal in vielerlei Hinsicht so, man geht irgendwo hin, kriegt dann ein Zuggeschirr und dann geht man woanders hin und dann kommt jemand und sagt, nee, das passt überhaupt nicht. Und da ist der Frust bei den HalterInnen natürlich echt immer groß. Ne? Also manchmal kommen Leute zu uns her und sagen, ja, das ist jetzt das dritte Geschirr, das ich nach Beratung kaufe, und ihr sagt mir, dass das gar nicht passt. Denke ich mir auch immer so, oh Mann, es tut mir leid, aber es ist halt so.
Ja.
Also wir versuchen da auch viel fortzubilden. Ich habe jetzt auch eine total tolle Anfrage auf dem Tisch liegen mit einem der größten naturheilkundlichen Ausbildungsstätten und Lehrinstituten, dass ich genau zu diesem Thema auch Physios fortbilden darf. Also dass ich quasi da als Dozentin in deren Universum einsteigen darf. Was müssen die Physios fortgebildet werden? Es müssen die ZukundetrainerInnen fortgebildet werden. Und es gibt einfach sehr wenige Menschen, die sich so drauf, eigentlich vergleichsweise niemanden, der sich auf das Thema Geschirre so spezialisiert hat, wie wir die letzten Jahre. Also.
Und am Ende des Tages betrifft es ja auch nicht nur den Zukundesport, das muss man ja auch noch dazu sagen.
Ja, 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 ja. Und das ist, also ich kriege ja auch dann von HalterInnen irgendwie total spannende Rückmeldungen immer. Ich bin hier bei meiner Physio gewesen und die hat gesagt, da und da drückt's und da waren Verspannungen und da waren Verspannungen. Und dann kann man natürlich immer ganz viel auch wirklich da auf die Geschirre übertragen. Und ich kann mittlerweile fast mit einer 90% Sicherheit, wenn ich einen Hund, der im Zuggeschirr läuft, kann ich dir anhand der Verspannungen am Rücken sagen, in welchem Geschirrtyp er läuft oder anhand der Verspannungen, die er mitbringt. Ne?
Ja, das sagt aber auch schon viel, ne? Also gerade so, was so an Standardsachen auch durchaus verkauft werden, die im Endeffekt gar nicht für die Hundeanatomie auch gedacht sind, ne?
Ja, es ist wirklich wie beim Laufschuh. Es kann sein, ich habe auch schon, ich war in einem total coolen Laufshop und die haben eine Gangbildanalyse von mir gemacht, auch mit modernster Technik, und dieser Schuh soll es sein und dieser Schuh soll es sein. Der Schuh hat mich nach 5 Kilometern, hat er mir so heftige Überlastungsreaktionen, also wirklich, oder Belastungsreaktionen am Knie. Ich habe nie Probleme am Knie beim Laufen, nie, nie. Und dieser Schuh hat mir echt Probleme gemacht, weil es ist manchmal auch wirklich ein bisschen Trial and Error. Es ist einfach so, bis man etwas findet, in dem der Hund sich so wohl fühlt, dass er sich wirklich frei bewegen kann. Das ist Versuchen und Verwerfen leider manchmal.
Ja.
Ja.
Hunde sind halt auch individuelle Lebewesen, ne?
Oh ja. Oh ja. Und das dürfen wir gerne öfter betonen. Ja.
Okay. Um von dem Thema Geschirr, was ja auch so ein bisschen eine Religion ist, denn schon fast, so wie du es beschreibst, noch mal ein bisschen weiter zu gehen in das Thema Zukundesport. Ich meine, überall in der Hundebubble, gerade wenn es um spezielle Gebiete geht, dann gibt es auch immer irgendwelche Mythen, die kursieren und die gerade die Leute, die sich intensiv damit auseinandersetzen, gerne mal ansprechen möchten. Gibt es da im Zukundesport Dinge, wo du sagst, das will ich jetzt hier unbedingt loswerden, das müssen alle wissen. Oder damit sollten sich alle beschäftigen.
Yes, ma'am. Auf jeden Fall. Dinge, bei denen mir die Hutschnur platzt. Es gibt ja so Sätze, da kriege ich die Krise. Einer dieser Sätze ist, naja, aber ich mache das ja nur für den Spaß. Das ist kein Mythos, aber das ist eine Kernaussage, die man in jeder Zughunde-Facebook-Gruppe unter den Postings, die gemacht werden, wenn es dann zu Kritik kommt, also wenn man postet ein Video und dann sagt halt, wie das in Social Media so ist, irgendwer, ey, das Geschirr passt nicht. Ja, aber ich mache das ja nur für den Spaß. Man kann, also wir machen das alle für den Spaß, sonst würden wir das übrigens nicht tun, weil es soll schon Spaß machen. Aber gerade da ist es wirklich, auch wenn ich etwas für den Spaß mache, darf es trotzdem so weit gut gemacht werden, dass es für niemanden schädlich ist. Ein absoluter Mythos ist auch wirklich dieses, na ja, aber mein Hund nimmt sich ja raus, wenn er nicht mehr kann. Finde ich sehr, sehr schwierig, weil der Hund soll sich nicht rausnehmen, wenn er nicht mehr kann. Weil wenn ich an den Punkt angekommen bin, dass er nicht mehr kann, habe ich eine mentale Grenze und eine körperliche Grenze überschritten. Mhm. Also das hatten wir ja vorhin schon mal so angeschnitten, das möchte ich aber gerne nochmal betonen. Zukundesport endet immer an dem Punkt. Jedes Training endet da, an dem es gefühlt für alle am schönsten ist. Und nicht, wenn alle im Eimer sind. Und vor allem nicht, wenn der Hund im Eimer ist.
Mhm.
Das ist ein Mythos. Wir haben noch einen ganz klassischen Mythos wie, oh, damit sind wir so ein bisschen groß geworden im Zukundesport, dass man im Training immer gebremst fährt. Das sagt jetzt natürlich so Einsteigenden noch nicht so viel, aber die so ein bisschen in diese Bubble reinrutschen. Uns wurde immer gesagt, wenn ihr am Bike, am Scooter, am Trainingswagen, was auch immer trainiert, dann habt ihr immer den Hund gebremst, gegen die Bremse arbeiten zu lassen. Und nur im Rennen wird offen gefahren. Also, dass man dann wirklich Knallgas gibt, ja, weil ich möchte ja im Rennen nicht bremsen. Und ansonsten hat dieser Hund immer gegen die Bremse zu arbeiten. Ja, das macht natürlich einen extremen Kraftaufbau und macht auch viel Stabilität, gerade am Saisonbeginn. Spricht man ja noch nicht über Schnelligkeit, sondern da kommt man wieder rein ins Training und möchte Stabilität und Muskulatur aufbauen. Da macht das Sinn, das als Kräftigungstool zu nutzen. Aber wenn ich als Ziel habe, und da kommen wir auch wieder zu Zielsetzungen, wenn ich wirklich schnelle Rennen fahren möchte, dann muss ich meinen Hunden auch beibringen, schnell laufen zu können. Und dann muss ich auch schnelle Tempoeinheiten in mein Training einbauen, weil ich trainiere ja auch vielseitig. Ich möchte, dass mein Körper Möglichkeiten hat, sich zu gewöhnen an Belastungen. Also muss ich sie auch einbauen. Das ist auch noch so ein All-Time-Classic. Viele Klassiker oder Mythen drehen sich auch ein Mythos, mit dem wir groß geworden sind im Zukunftssport. Die rückenfreien Geschirre sind die einzig wahren. Also die, wo kein X über die Wirbelsäule drüber geht. Die rückenfreien Geschirre sind die einzig wahren. Das war so der totale Trend, als wir angefangen haben, alles musste rückenfrei sein. Als Physiotherapeutin kann ich mittlerweile sagen, dass nicht jeder Hund die Muskulatur und die Stabilität hat, um so einen freien Rücken wirklich gut aushalten zu können, ne? Also bei manchen Hunden fehlt dann diese Stabilität und die werden dann unglaublich wackelig oder ziehen schief. Das ist auch so ein Klassiker. Ja. Muss mal überlegen, ob mir noch irgendwas einfällt. Aber nee, das sind, glaube ich, wirklich so die Basics. Ja. Das ist das, über das man immer wieder stolpert.
Okay, und gerade auch nochmal diesen Wechsel, sage ich mal, von ich mache das aus Hobby und ich mache das nur aus Spaß, wo man natürlich auch darauf achten sollte, dass entsprechend die Ausrüstung und das Drum und Dran passt, weil niemand geht ständig nur hobbymäßig laufen mit Laufschuhen, die einem immer Blasen bringt. Wenn man das mal einfach nur mal anführt, macht ja auch keiner. Sollte das natürlich Geschirr sitzen, sollte die Ausrüstung passen. Die Ausrüstung sollte sicher sein, wenn es dann um, nehme ich mal an, wenn es um Gerätschaften wie den Roller oder ein Fahrrad oder weiß was ich was geht. Das ist ja auch noch ein Riesenthema, was wir eigentlich noch gar nicht angesprochen haben. Hm. Ich nehme an, da könnte man sicherlich genauso lange drüber diskutieren wie über das Geschirr.
Ja. Ja, und auch da darf gerne gesagt sein, Leute, bitte tragt eure Schutzausrüstung. Helme gehören auf den Kopf, wenn ihr auf Rädern unterwegs seid. Eine Brille macht wirklich Sinn, eine Schutzbrille, weil der Hund vor euch, wenn der richtig aus der Hinterhand abdrückt und ihr habt ein bisschen steinigen Boden, euch fliegt das Zeug ins Gesicht. Ja, keiner möchte Augenverletzungen riskieren. Wenn ihr fallt, bitte tragt Handschuhe. Kaputte Hände sind echt Mist, ja. Also denkt bitte auch an eure Schutzausrüstung. Das wäre mir ein Anliegen.
Und um dann noch mal kurz einzuhaken bei dem Thema, ich meine, dass so Roller oder Fahrrad etc., dass man sich extra zulegt für den Sport, das sind natürlich auch immer große Investitionen. Gerade wenn es um große Investitionen geht, ist ja auch häufig so, dass man gerne mal versuchen möchte zu sparen. Ist das bei dem auch so ein Thema, wo man sagt, lieber einmal gut investieren und sich gut informieren und auch hier richtig beraten lassen? Oder siehst du es dann nicht ganz so eng?
Ich sag mal so, beim Fahrrad hat man so ein bisschen das geringere Übel. Also es muss nicht das Voll-Carbon-Mountainbike sein für 6.000 Euro. Ja. Ein gutes, ganz normal grundausgestattetes Mountainbike, es darf gerne ein Hardtail sein. Wichtig ist halt, dass man eine gute Bremse hat. Also Scheibenbremsen machen da durchaus Sinn, aber ich glaube auch kaum, dass man noch irgendwelche Fahrräder ohne Scheibenbremsen kaufen kann. Ich denke, da ist die Fahrradtechnik auch mittlerweile soweit. Gute Bremsen sind wichtig. Was immer mehr Stabilität bietet, ist halt, wenn die Reifen größer sind. Und da kommen wir auch wirklich zum Scooter. Es gibt natürlich Scooter, die man für 200-300 Euro kaufen kann. Die haben dann hinten eine sehr kleine Bereifung, meistens so um die 20 Zoll. 20 Zoll ist wirklich unglaublich klein. Wir haben ja auf den normalen, jetzt auf meinem Damen-Mountainbike, habe ich jetzt 29 Zoll, aber häufig hat man ja 27,5 bei den kleineren Rahmen oder 9, ja schon 27,5. Aber 20 Zoll ist wirklich mini, mini, mini klein. Und wenn ich auf dem Hinterrad ein kleines Rad, also auf der Hinterachse ein kleines Rad habe, dann bin ich in den Kurven unglaublich instabil. Ich habe gar keinen Grip, ich rutsche weg, es wird unsicher, es wird wackelig. Da können echt Unfälle passieren. Also da lohnt es sich schon, nochmal 200-300 Euro mehr in die Hand zu nehmen und wirklich zu gucken, dass man ein Modell, ein Einsteigermodell findet, das wenigstens große Bereifung hat, damit ihr die Stabilität habt. Mhm. So, das war zum Beispiel ein Kauf, den wir auch zweimal gemacht haben. Ja. Also das günstig kaufen, es ist, ich mag diesen Satz immer nicht, aber er ist häufig schon wahr. Wer günstig kauft, kauft zweimal. Ja.
Ich mag ihn im Moment immer nicht und danach kommt er mir dann doch wieder.
Ja, ja, und das ist wirklich, ja, man sitzt dann immer da und denkt sich, oh Mann, hätte ich es doch beim ersten Mal gleich einfach. Hätte ich doch mal. Also da wirklich zu gucken, Bremsen müssen stimmen, Reifen müssen stimmen, Schutzausrüstung, in der ihr euch wohlfühlt, das ist wichtig. Niemand, und das ist auch wieder, da sind wir nicht Maß der Dinge. Wir kriegen ganz oft Nachrichten, welchen Scooter fahrt ihr denn? Ich fahre einen Buller-Scooter mit einer Bereifung 29 Zoll, 27,5 Zoll. Dieses Teil ist so komponententechnisch aufgebaut, dass der 3.000 Euro kostet. Niemand muss einen Scooter für 3.000 Euro kaufen. Das Ding wiegt 7 Kilo nicht mal. Ja, das nutze ich für Rennen. Ich fahre international hoffentlich dieses Jahr in den Top 10 mit. Ja, das muss niemand, der einsteigt, machen. Das ist völliger Irrsinn. Ich gucke mir dieses Ding an und denke immer so, oh Mann, das hat mehr gekostet als mein Specialized Mountainbike und das hat nicht mal eine Gangschaltung. Es hat einfach nichts. Why? Warum? Es hat 2 Rollen, es hat einen Lenker, es hat einen Rahmen, es hat Bremsen. Mein Mountainbike kann so viel mehr und es war einfach echt ein Ticken günstiger. Wow. Ja. Also Hauptsache da wirklich irgendwas und auch wirklich, nehmt euch die Zeit und probiert unterschiedliche Modelle aus, auf denen ihr euch wohlfühlt, weil auch die Lenkerhöhe gerade am Scooter, wenn der Lenker zu hoch ist, dann wird man da auch so sehr wackelig und also guckt, dass ihr irgendwelche Händler findet und bewegt euch da mal auf ein paar mehr Geräten, wo ihr auch mal wirklich Probe fahren dürft, so ein paar Meter. Man merkt es recht schnell, ob man sich wohlfühlt oder nicht.
Hast du da Tipps, Empfehlungen, wo man sich informieren kann?
Oh, total gerne. Einmal beim Armin von Tretroller Bergstraße und dann gerne auch noch den André von Food Bike Adventure. Einmal so in Mitteldeutschland, einmal weiter in Richtung Norden. Ansonsten darf man uns da auch immer gerne anschreiben und wir vermitteln dann Kontakt. Also da findet sich eigentlich immer was, aber die sind wirklich in dem Tretroller-Game sehr vertreten.
Und zum Thema Geschirr, hast du da auch noch, seid ihr da auch ein guter Ansprechpartner, sag ich mal? Verkauft ihr auch Geschirr eigentlich direkt?
Ja, wir haben keinen Online-Shop. Wir haben Geschirre hier vor Ort, auch einige Hersteller machen halt wirklich da sehr individuell Beratung, haben diese Geschirre in erster Linie, um 1:1 Beratung machen zu können und eben auf unseren Workshops auch Material anbieten zu können. Aber wir leben nicht im Sinne eines Online-Shops davon, deswegen sage ich auch immer, es ist ein wertvoller Tipp. Ich möchte meine KollegInnen keine Grätsche da reinhauen. Aber gerade die Leute, die viel von solchen Dingen leben, von Verkaufen, sind natürlich auch angewiesen auf Zahlen. Das muss man ganz nüchtern sehen. Aber es gibt sehr, sehr viele gute KollegInnen, die davon leben, einen großen Shop haben und trotzdem fantastische Beratung machen. Ja. Aber ich würde wirklich zu Leuten gehen, die aktiv in diesem Sport sind, die Erfahrungen damit haben, die Hunde haben, die sie selbst ausstatten. Ja, das ist schon mal immer so ein bisschen eine Idee. Also ich würde mir da echt angucken. Wenn das jetzt ich glaube, ich habe das jetzt, wer hat mir das denn letztens erzählt, dass es mittlerweile irgendein Hundeshop gibt, nicht Fressnapf, sondern eine andere Kette, die auch jetzt Zuggeschirre mitverkauft. Und diese Beratung scheint nicht gut zu funktionieren, weil man da wirklich keine Menschen in der Beratung da hat, die aktiv diesen Sport betreiben, die wirklich da ein Gefühl für haben können, die da einfach auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen können. Also kauft bitte einfach nicht irgendwo von der Stange. Das ist eine gute Idee, glaube ich.
Okay, ja. Das ist sicherlich ein guter Tipp. Wir haben jetzt viel auch darüber geredet, so einsteigen, worauf achten, Geschirrberatung, nicht unbedingt auf eigene Faust etc. Gibt es denn noch andere Sachen für Leute, die einsteigen, wo du sagst, das sollte jeder wissen?
Da ist für mich wirklich der Distanzaufbau mit Hund ist eine große Sache. Also wenn ihr einen EinsteigerInnen-Workshop macht und die Frage kommt, ja, mit was fange ich denn an? Wie weit soll ich denn mit meinem Hund laufen? Und da wird gesagt, naja, spann mal irgendwie 2-3 Kilometer ein. Dann wäre das für mich ein absolutes No-Go. Wenn du mir sagst, ich möchte jetzt anfangen, laufen zu gehen, ich war noch nie joggen und ich sage, okay, klar, wir machen jetzt 5 Kilometer, dann wirst du mich spätestens am Tag danach, wenn nicht schon am gleichen Tag, wirst du mich wahrscheinlich verhauen.
Ja, das funktioniert
wollen.
Für jemanden, der es ja nicht gemacht hat, überhaupt nicht.
Nein.
5 Kilometer ist schon...
Ja, aber das Gemeine ist ja, dass wir tatsächlich Hunde haben, die ja wirklich, wenn die kopfmäßig parat und sehr hart sind, gehen die einfach chancenlos über sich drüber. Die machen das einfach, weil denen das Bock macht, aber die kriegen halt die Rechnung dann am nächsten Tag.
Total.
Ne?
Und das ist total hundetypabhängig. Ne? Also Appenzeller... Die machen das auch, ne? Die laufen, bis sie tot umfallen, sage ich auch. Und die fallen schneller, glaube ich, tot um als ein Husky.
Ja. Ja, und das ist wirklich, da muss man ganz viel für seinen Hund mitdenken. Und lieber, oh, ich sag das immer so gerne, lieber einmal zu vorsichtig gewesen als einmal drüber. Ich bin da auch, also ich bin eine richtige Glucke, wenn es um die eigenen Hunde geht.
Ja.
Ich habe schon Starts abgesagt, weil ich gesagt habe, no, Temperatur, Luftfeuchtigkeit kann ich nicht einschätzen.
Das bringt ja auch nichts, ne? Wieso sollte man ein Risiko eingehen? Und gerade wenn man es auch als Hobby macht, ja, oder generell sollte man vorsichtig sein, aber auch gerade wenn man als Hobby macht, sollte man sich vor Augen führen, wofür mache ich es denn?
Mhm.
Ne? Wenn da irgendwo ich ein Risiko sehe oder wenn ich mir irgendwie nicht sicher bin, denke ich lieber immer ein bisschen zurück, immer ein Stückchen zurück. Why not?
Genau.
Was hat man zu verlieren?
Genau, gar nichts. Und das ist auch gerade beim Einstieg in eine neue Beschäftigung. Es kostet Zeit und es kostet Arbeit, ne? Einem Hund eine neue Beschäftigung beizubringen. Das ist nicht einfach mal nur einspannen, dann loslaufen, dann funktioniert das alles auf einmal. Unter Umständen kann so ein Trainingsaufbau wirklich kleinschrittig sein und ein paar Wochen dauern, bis der Hund überhaupt mal beginnt zu verstehen, was wir eigentlich von ihm wollen. Ja? Und da bin ich ganz großer Fan davon, dass wir da wirklich ein Auge drauf haben und sagen, hey, wir nehmen uns einfach mal wieder Zeit für solche Dinge und das mal wieder ein bisschen selbstverständlicher sehen, dass Progress auch einfach, ne, eine Entwicklung braucht Zeit. Ja?
Mhm.
Wir nehmen uns für die ganzen Alltagsdinge, wenn wir uns einen Hund anschaffen und über Leinenführigkeit oder so sprechen, nehmen wir uns so unglaublich viel Zeit und bauen das so kleinschrittig auf. Und bei den Beschäftigungen wird da manchmal irgendwie so gesagt, so, ja, ich zieh dem jetzt ein Geschirr an und dann geht's los. Und der Hund so, hä? Was machen wir hier? Du hast mir 2 Jahre lang beigebracht, bei Fuß zu laufen und jetzt soll ich bitte was? Ja.
Was sind das zum Beispiel für kleine Elemente, die gerade am Anfang super wichtig sind? Ich meine, jemand, der sich vielleicht noch gar nicht damit auseinandergesetzt hat, so wie ich früher, als ich angefangen habe, dachte ich, ja gut, mach ein Geschirr dran, meine Leine dran und dann laufen wir halt los.
Ich glaube, Ritualisierung ist wirklich ein großes Thema, dass wenn man Wert darauf legt, einen leinenführigen Hund zu haben und ihn dann ja aus der Leinenführigkeit ins Ziehen nimmt, das eine schließt das andere nicht aus, aber je klarer man das unterscheidet, und das kann man wirklich auch vergleichen für die Leute vielleicht, die hier zuhören und so Sachen wie Mantrailing machen. Ja? Also ich meine, ihr baut das ja auch wirklich kleinschrittig auf und dann kriegt der Hund extra für das Mantrailing dann ein Geschirr an und dann wird die Leine da hinten eingehangen, wenn dieser Hund jetzt trailen soll. Und gerade diese Ritualisierung am zum Beispiel Halsband oder für Geschirr wird leinenführig in der Orientierung zu mir als Mensch gelaufen. Im Zuggeschirr, Schatz, hast du die coole Möglichkeit, dich mal körperlich richtig reinzuhängen und darfst ziehen. Aber wenn man da kleinschrittig in diesem Auseinanderhalten ist. Wir sehen das auch ganz oft. Ich bin ja großer Fan davon, dass Hunde irgendwie auch einen richtigen Warm-up und Cooldown bekommen, wenn sie sich sportlich betätigen sollen. Gerade am Anfang ist es so wichtig, dass man dieses Warm-up wirklich macht, bevor man diesen Hund ins Zuggeschirr stellt. Und ich ziehe auch nicht dem Hund zu Hause schon das Zuggeschirr an, fahre dann 20 Minuten Auto und mache dann Training. Ne? Also wenn ich trainiere, dann wird das Zuggeschirr angezogen. Vorher trenne ich das klar. Das macht es den Hunden auch leichter fürs Verständnis. Ne? Ist dann einfach klarer getrennt.
Und dann für solche Sachen wie zum Beispiel halt wirklich ins Ziehen zu kommen und dass der Hund das wirklich lernt, weil ich mal glaube, das macht ja einfach auch nicht jeder Hund intuitiv, gerade Hunde, die vielleicht in der Leine so sehr leinführig sind und sehr in der Orientierung zum Menschen hin sind, dass die halt nicht so sagen, okay, selbstverständlich, ich laufe jetzt los und du hinterher und da ist eine Spannung drauf. Das muss ja sicherlich auch erst gelernt werden. Empfehlst du Menschen, du hast es vorhin schon angesprochen, Workshops tatsächlich wahrzunehmen und sich von Profis dann wirklich vor Ort einführen zu lassen?
Ja, das ist eine gute Möglichkeit, weil man natürlich auch, also ich kann ja in erster Linie nur von unseren Workshop-Abläufen sprechen, aber wir zeigen ja schon auch mehrere Möglichkeiten, wie man einen Hund an das Zugtraining heranbringen kann. Ist ja ähnlich wie im Vergleich mit der Dummy-Arbeit. Ne? Also ich kann ja einmal Dummy-Arbeit aufbauen darüber, dass ich dem Hund erst das Dummy-Halten beibringe und ihn dann in die Ferne arbeite oder aus der Ferne in die Nähe. Da viele Wege führen ja nach Rom und so ist das auch in der Zugarbeit. Ne? Also ich kann natürlich meinen Hund ins Zuggeschirr stellen und irgendwo anbinden und mit, weiß ich nicht, Leckerlis etc. auf Zug stellen und das dann belohnen. Also dann hier ganz klassisch über eben Konditionierung. Ich kann aber auch erstmal den Hund ins Stehen bringen und dann ihn dran gewöhnen, dass Zug auf diesem Geschirr ist. Also auch da führen unglaublich viele Wege nach Rom. Ein Weg, den ich nicht so empfehlen kann, ist tatsächlich über dieses aktive Hetzen. Im Sinne dessen, dass man jemanden vorfahren lässt und den Hund hinterherlaufen lässt. Weil der Hund, viele Hunde gehen ja diesem Bewegungsreiz nach. Viele Hunde finden das auch total geil. Wir haben das ganz, ganz häufig hier im Training, dass die Leute sagen, ja, in der Gruppe läuft der Hund aber alleine nicht. Ich war jetzt ständig in der Gruppe trainieren und dann wollte ich alleine laufen gehen und der Hund läuft nicht. Ja, weil er halt nicht gelernt hat, eine eigene Motivation und eine eigene Freude an dieser Arbeit zu finden. Und natürlich werden sicherlich mal 80% aller Hunde, wenn ich da lustig quietschend mit dem Fahrrad irgendwie vorfahre und man mir dann hinterherrennen darf oder vielleicht sogar noch eine Bezugsperson da auf dem Fahrrad sitzt, ja, die nochmal eine höhere Motivation liefert als jetzt ich als Fremde. Aber ganz viele Hunde werden das machen. Nur wenn dann diese externe Motivation fehlt, machen sie es halt auf einmal gar nicht mehr. Ne?
Würdest du auch sagen, dass die Thematik auch etwas ist? Wir haben ja vorhin auch ganz intensiv über Hunde gesprochen, die Thematiken mitbringen. Dass das auch etwas ist, was sich kontraproduktiv auswirken könnte, eben auf Hunde, die mit einer Jagdthematik zum Beispiel.
Oh, holy Lord, ja. Ich finde, das kann ganz dumme Dinge machen. Also wenn ich dem Hund wieder beibringe, irgendwas hinterher zu hetzen, mache ich mir da unter Umständen echt Fässer in meinem alltäglichen Leben auf, die ich vielleicht schon mal geschlossen habe. Es gibt auch, ich habe das auch durchaus gesehen, Trainingsaufbauten über Ballwerfen oder über Spielzeugwerfen. Finde ich auch schwierig, gerade auch wenn es wieder um so quietschige Sachen geht. Abgesehen davon, dass Ballwerfen ja durchaus auch einen Suchtcharakter haben kann und nicht so mega nett mit dem Körper des Hundes ist. Ne? Also da hat man ja so mehrere Aspekte. Deswegen, ich bin immer ein großer Fan davon, wenn man nachhaltig und lieber etwas langfristiger, aber klarer aufbaut, als dass man sich solche Fässer wieder aufmacht. Gerade auch, also ich weiß das ganz genau, ich könnte das mit unserer Steph-Hündin, hätte ich das super über Ballwerfen aufbauen können, weil die hätte gesagt, wow, willkommen im Himmel. Und sie hätte dann Bällen hinterherhetzen, hätte die in zwei Wiederholungen so generalisiert, dass sie gesagt hätte, okay, wir können auch wieder Kinder töten, das ist in Ordnung. So, irgendwas fliegt, irgendwas rennt, juhu. Ja, ist jetzt natürlich ein sehr extremes Beispiel. Aber wir schauen schon immer viel drauf, dass wir den Leuten im Alltag kein Fass aufmachen. Und wenn wir merken, dass ein Hund trotzdem sehr heftig auf etwas reagiert, dass wir dann das Training sofort umstellen. Ne? Dass wir sagen, okay, das ist irgendwie spooky, das machen wir so nicht. Ja. Und da ist wirklich die individuelle Beratung einfach super wichtig und solche Sachen sehen zu können. Ich glaube, das hebt uns auch einfach noch von einigen anderen TrainerInnen oder ZughundetrainerInnen ab, dass wir halt wirklich die Erfahrungswerte auch mit diesen Hunden haben und unglaublich viel sehen, was eben ja Ausdrucksverhalten angeht. Da sind wir einfach gut geschult, muss man so sagen. Ja.
Wir haben ja vorhin auch schon ein bisschen über deine eigenen sportlichen Ambitionen gesprochen. Wie ist denn das jetzt, wenn jemand, sage ich mal, der das breitensportmäßig, so wie du das auch beschreibst, halt macht, dann aber denkt so, boah, ich habe schon mal Lust, ne? Ich habe schon mal Lust, da ein bisschen ambitionierter unterwegs zu sein, vielleicht das ein oder andere Rennen mitzumachen, vielleicht auch das ein oder andere Rennen mehr. Aber ich weiß gar nicht, wie gehe ich jetzt diesen nächsten Schritt? An wen kann ich mich wenden? Wo finde ich die richtigen Leute? Hast du da Tipps?
Auf jeden Fall. Also ich möchte das auch wirklich nochmal ganz betont sagen, dass wir viele Schlittenhundesportvereine haben, die überhaupt nicht, also unser Ziel ist es nicht, das nur auf professioneller Ebene zu machen. Wir haben einen ganz großen MitgliederInnenanteil, die das wirklich im Bereich Breitensport machen. Mhm. Und dann haben wir einen verhältnismäßig unglaublich kleinen Teil, der das so ambitioniert betreibt, dass er wirklich sagt, ich möchte internationale Meisterschaften machen, ich möchte mich mit den Besten der Besten messen. Also das ist der kleine Teil. Das wirkt immer, glaube ich, ein bisschen doller, dass wir mehr sind. Aber der deutsche Nationalkader ist nicht so riesig groß. Und wir müssen uns da jetzt auch, wir haben da auch nicht riesig viel Konkurrenz, um da irgendwie, dass da kein Platz ist. Also der Breitensportbereich ist unglaublich groß und er darf gerne größer werden. Wenn ihr Bock habt auf Zughundesport, sucht euch Zughunde oder Schlittenhundesportvereine. Es gibt einige Vereine, die wirklich auch cooles Angebot haben mit Aktivwochenenden, mit Trainingslagern, mit. Wir hatten auch schon mal eine total coole Initiative von einem Mitglied von uns, die hat in der Saisonpause in der Fränkischen Schweiz eine Bierwanderung angeboten oder hat das organisiert. Und dann sind wir da so in der Fränkischen Schweiz von Biergarten zu Biergarten gewandert. Da gibt's ja diese klassischen Routen und haben das total nett mit den Hunden gemacht und saßen dann halt in den Biergärten und der manch einer oder eine hat ein Bier getrunken, manch andere nicht. Und dann hat man zusammen gegessen und gecampt und hat eine schöne Zeit verbracht. Also grundsätzlich steht da schon viel auch die Gemeinschaft vorne dran und das Miteinander. Und auch da gilt ganz viel, dass jeder willkommen ist, egal welcher Hundetypus, egal welche sportlichen Ambitionen. Wir haben auch nur passive Mitglieder, die gerne einfach helfen ehrenamtlich in den Vereinen oder auf Rennen dabei sind, die teilweise sogar nicht mal mehr Hunde haben oder so. Ne? Also
ja, krass.
Es darf wirklich jeder, der da Bock drauf hat, das zu machen, darf gerne kommen. Es gibt viele Rennen. Ihr könnt gerne auf der Seite des VDSV, das ist der Verband Deutscher Schlittenhundesportvereine, gucken. Da gibt es einen Rennkalender. Da findet ihr die ganzen Rennorte mit Rennterminen. Und ganz viele dieser Rennen schreiben auch eine Gästeklasse aus. Das heißt, man könnte auch einfach mal reinschnuppern und als Gaststarterin auf so einem Rennen mit teilnehmen. Und wenn einen das dann kickt, kann man da gerne tiefer eintauchen, Mitglied in einem Verein werden. Dann kann man dieses Better-Mushing-Seminar machen. Das braucht man tatsächlich. Das ist ein eintägiges Seminar. Da kriegt man nochmal quasi als Prüfung, also mit Prüfungscharakter, kriegt man nochmal abgenommen oder auch viel zu Verbandsstrukturen erklärt, kriegt man abgenommen, ob das denn so klappt. Also kriegt quasi so einen Trainingstrail, bei dem man auch mit anderen Teilnehmenden eben üben kann. Und wenn man dieses Better-Mushing-Seminar gemacht hat und erfolgreich bestanden hat, kann man eben eine Lizenz beantragen. Und dann kann man ganz offiziell im deutschen Ranking mitfahren. Dieses Ranking ist aber auch zweitrangig. Also man kann auch sagen, ich habe einfach Bock, viele Rennen zu fahren. Ich möchte nicht unter den Gaststartenden starten, sondern ich möchte halt mit Lizenz fahren und kann dann an Rennen teilnehmen. Dann komme ich eben auch in die Rennen rein, die keine Gästeklasse anbieten.
Ja, cool. Das verlinken wir natürlich auch in der Beschreibung der Podcast-Folge in den Shownotes, genauso wie natürlich auch die Links zu euch, zu eurer Website, zu eurem Instagram. Das findet ihr alles in der Beschreibung. Dann einfach mal reingucken, wenn euch das näher interessiert. Da findet ihr auf jeden Fall einen Sprechpartner.
Genau, und ansonsten, wenn euch noch irgendwas interessiert oder irgendwelche Rückfragen habt, dann dürft ihr uns natürlich auch immer gerne auf Social Media schreiben oder irgendwie E-Mails. Wir haben da ja genug Kontakte und Netzwerk und können euch da sicherlich weiterhelfen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das machen wir sehr, sehr gerne, denn wir freuen uns über neue Gesichter in diesem Sport.
Das ist natürlich ein super cooles Angebot, das, wo ich raten würde, das auf jeden Fall anzunehmen. Ich meine, das ist auch nicht so selbstverständlich, dass man sagt, kommt alle, ich leite euch weiter.
Vielleicht habe ich vorgefertigte Nachrichten. Nee, wir schreiben die immer noch individuell. Nee, wir haben tatsächlich auch einfach Bock, Leute kennenzulernen. Also jeder, der uns ja, cool. kennt und mal auf dem Workshop bei uns war, auch gerade bei diese Wochenend-Workshops, haben immer so ein bisschen Klassenfahrtcharakter, weil dann steht bei uns hier die ganze Zeit Haus und Hof offen. Die Party und der Kaffee, der geht immer in der Küche und dann wird um unser Haus rum gecampt und trainiert und das ist schon ein bisschen Klassenfahrt und wir haben einfach auch echt Bock auf neue Gesichter und auch hier wieder das Come As You Are, ne? Also diese Trainingslager oder Trainingscamps sind nicht für ambitionierte Wettkampfsportler, sie sind dafür da, um euch ein Netzwerk zu bieten, um euch irgendwie ja auch ein bisschen noch reinzuholen in diese Magie und sich mit anderen Leuten austauschen zu können.
Wir wollen euch alle.
Kommt auf die lustige Seite der Macht. Das ist nett bei uns und es gibt immer Kaffee.
Das klingt auf jeden Fall gut. Ich habe noch ein paar Fragen aus der Community. Hast du noch ein bisschen Zeit für uns?
Alles, was du möchtest. Komm.
Wir haben ja im Vorhinein unsere Community auf Instagram ein bisschen gefragt, ob sie Fragen an dich haben. Und da sind ein paar noch zusammengekommen. Ich glaube, ein paar Sachen haben wir schon ein bisschen beantwortet, aber ich wühle mich jetzt mal so ein bisschen da durch. Eine Frage war, was fasziniert dich am meisten am Zughundesport?
Oh, das ist sehr einfach. Das ist wirklich sehr einfach. Das ist das Bonding, das mit deinem Hund entsteht. Das ist nicht Also ich bin ja schon sehr lange mit Hunden unterwegs und ich habe ja auch viel wandern und viel laufen und viel Sport machen. Aber wenn du mit deinem Hund als Team zusammenwächst und so Momente erlebst, dass du nicht mehr miteinander sprechen musst, wenn es auf dem Trail kompliziert wird oder wenn irgendwelche Wanderer oder so ein Schild weggenommen haben und du selber den Weg nicht mehr kennst, aber dein Hund das Ding für dich macht, mit welcher Begeisterung die das machen, das ist immer wieder. Also mich erkennt man daran, dass ich, wenn ich einen sehr, 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 sehr geilen Lauf hatte und ich habe einen wunderbaren Hund, wirklich happy, ist einfach großartig. Ich bin die, die im Ziel heult vor Freude, so. Ja, also das ist wirklich, das ist Faszination pur und das ist für mich die Definition von Liebe und Teamwork einfach mit diesem Hund.
Schön gesagt.
Toll.
Und du hast es eben schon so ein bisschen angerissen zur nächsten Frage, nämlich hast du noch bestimmte sportliche Ziele?
Ja, schon. Mich kickt es ja schon immer wieder zu sagen, dass ich mich weiter nach vorne arbeiten möchte international. Ich habe 2022, habe ich es unter die Top 12 geschafft auf der Europameisterschaft. Ich peile dieses Jahr ganz klar die Top 10 an. Für mich wäre mein großes insgesamtes Ziel, Top 5 zu fahren international. Das wird dieses Jahr wahrscheinlich einfach noch nicht klappen. Ich war jetzt eine Saison verletzungsbedingt raus, aber das wäre langfristig ein Ziel und das ist auch machbar.
Und dann mit dem Scooter?
Ja, am Scooter. Scooter ist mein Zuhause. Ich liebe Schlittenfahren. Schlittenfahren ist super. Laufen ist schön. Scooter ist mein Zuhause.
Und wie sieht das eigentlich aus? Muss man sich für solche Rennen auch richtig qualifizieren über Vorläufe etc.? Oder wie läuft das bei euch ab?
Ja, also um in das deutsche Team zu kommen, muss man Qualifikationen machen. Also es gibt so Qualifikationsrennen. Dieses Qualifikationssystem ist immer mal wieder so ein bisschen im Wandel. Aber im Grundsatz muss man sich schon qualifizieren. Ja. Ich hatte jetzt einfach das Glück, dass ich über die Wildcard, dadurch, dass ich halt vorher national ganz gut gefahren bin, bin ich halt über eine Wildcard jetzt mit Verletzung reingekommen, aber grundsätzlich muss man sich qualifizieren, ja.
Und was ist das denn für ein Starterfeld auf solchen großen Veranstaltungen, auf solchen internationalen?
Auf der Europameisterschaft hatten wir, wir haben ja einmal diesen reinen Canicross-Verband, der nur quasi diese Einhundeklassen bedient. Die IFSS ist unser großer Weltverband, der wirklich von der Einhundeklasse bis 8 Hunde im Gespann alle Kategorien auf internationalen Events unterbringt. Und da ist das Starterfeld ist riesig groß. Das zieht sich über 4 bis 5 Tage, die ganzen Rennen, ne, damit man alle Kategorien durch hat. Wir starten ja immer an 2 Tagen pro Kategorie. Ich dürfte mich in der Scooter-Kategorie waren wir 2022 Scooter-Frauen, glaube ich, die größte Kategorie an Meldungen. Ich habe mich mit fast 70 anderen europaweit messen dürfen.
Wow, das ist ja schon dann ein ambitioniertes Ziel, was du verfolgst.
Oh ja.
Aber ich höre gerade schon raus, es ist dann auch wirklich getrennt zwischen Männern und Frauen, ja?
Ja, genau. Also in den Einhundeklassen wird zwischen Männern und Frauen getrennt, in den Gespannhundeklassen nicht mehr. Ja. Also ab Dog-Scooter und 2 Hunde. Ja. Die kleinste Gespannklasse mit 2 Hunden. Das geht schon gut.
Mit Gewicht und etc. zusammen oder was ist der Grund, warum man das trennt in die Geschlechter?
Ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen der Machart geschuldet, wie man das immer schon gemacht hat.
Okay. Ja, okay.
Dass man die Gespannfahrenden einfach nicht getrennt hat, weil je mehr Hunde du hast, desto wichtiger ist ja auch der Hund. Ja, also da kommt es ja auch ganz viel auf den Trainingsstatus Hund hat. An. In den Einhundeklassen hast du natürlich enorm groß den Faktor Mensch. Ja? Also wenn du dir das zum Beispiel vergleichsweise anguckst, in der Bike-Kategorie haben wir ja lauter Ex-Profi-Biker. Ja? Du hast mittlerweile ist die Leistungsdichte in den Einhundeklassen ist so krass einfach, weil du lauter Ex-Profisportler hast, Ex-Triathleten, Ex-Mountainbiker. Das sind Leute, die fahren ja fast die gleiche Geschwindigkeit ohne Hund. Also das ist irre, was du da für Talente hast, was du da für AthletInnen hast. Das ist der Hammer. Also das ist schon fernab von Gut und Böse manchmal.
Ja, und vielleicht wird sie auch irgendwann mal olympischer.
Darf ich dazu politisch Sachen äußern? Ich glaube tatsächlich, dass das nicht Ziel der Sache ist. Also es wäre für uns interessant tatsächlich sogar, weil wir ja dann Trainingsstrecken bekommen müssten. Wir haben ja
Ah,
in
okay.
Deutschland mit Forstgesetz schon immer mal so ein bisschen Probleme. Aber wenn wir olympisch anerkannt wären, dann müssten wir tatsächlich Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung bekommen, ne? Also es ist gerade so immer mal wieder im Gespräch. Es ist ein Thema, das, glaube ich, nicht ruht. Ja.
Aber ist auch gerade so das Thema Leistungssport und Tiere, gerade auch auf dieser aktuellen Olympiaebene, ist ja auch wieder so ein großes Thema, ne? Das Fass machen wir heute hier, glaube ich, nicht
Oh,
auf.
no's. Ja, es ist ein großes Thema. Tierschutz ist ein riesig großes Thema. Tierschutz ist ein riesig
Klar. Ist
großes Thema.
ja auch völlig korrekt, ist ja auch wichtig,
Ja.
ne, über die Themen zu sprechen. Und ich meine, gerade aktuell ist es ja der Pferdesport, der zu Recht in der Kritik steht,
Ja.
ist natürlich ein riesengroßes Thema,
Ja.
was den Leistungssport betrifft.
Natürlich.
Definitiv. Und wir haben ja auch heute in der Folge so viel darüber gesprochen, wie wichtig das ist, einfach auf das Tier zu gucken, ne? Und das hat man schon gemerkt, das macht da wirklich bei euch auch den Fokus aus, ne? Und dann kommt der
Ja,
Mensch.
ja, ja, ja. Was wir Menschlein uns antun, wenn wir uns nicht trainieren, das ist dann maximal unser Problem. Wenn wir uns um den Hund
Ja,
nicht gut
richtig.
kümmern, da
Ja,
haben wir
richtig.
Verantwortung für, ne? Ja.
Ja,
Ja, und auch bei uns
richtig.
ist Doping einfach ein Thema, ne? Wir haben jetzt mittlerweile Dopingkonzepte. Ab nächster Saison soll auch auf nationaler Ebene bei uns auf Rennen getestet werden, ja? Also die Hunde getestet werden. Da sind tolle Konzepte in der Mache. Da gibt es Leute, die wirklich sich sehr ambitioniert zeigen auf nationaler, internationaler Ebene. Da ist auch international tolle Zusammenarbeit, um da wirklich Tierschutz gewährleisten zu können. Also haben wir tolle Menschen mit an Bord. Das ist so.
Das klingt ja gut. Das zeigt auch einfach, dass sich was immer mehr professionalisiert, ne?
Genau,
Das
ja.
auf jeden Fall. Okay, dann war noch eine Frage, die hast du eigentlich schon so ein bisschen angerissen, ganz am Anfang, nämlich das Thema aggressive Hunde, Schrägstrich Maulkorb und Zughundesport. Passt das zusammen? Schwierig, hast du gesagt, gerade was den ambitionierten Sport angeht.
Ja, genau. Also in den Rennsport, in den wirklich professionelleren Rennsport wird man mit einem aggressiv, also ein Hund, der sich aggressiv gegenüber Artgenossen und oder Menschen zeigt, wird man nicht reinkommen. Das ist einfach zu gefährlich für alle. Es ist zu schnell, unser Sport ist zu schnell, es ist zu eng. Wir hatten das mal auf einem Rennen, dass wir eine Starterin hatten, die gestürzt ist und einen Hund hatten, der Probleme mit Menschen hatte. Und wenn du da natürlich auf den Strecken Streckenposten hast, die diesen Menschen helfen wollen, aber da hängt noch ein Hund dran, dann wird das halt echt, also dann wird das einfach zu gefährlich für alle, ja. Das funktioniert dann nicht. Und die Maulkörbe haben wir einfach auch, sind deswegen, es ist immer wieder der Antrag da, ob man nicht Maulkörbe auf Rennen erlaubt. Aber grundsätzlich ist immer wieder der O-Ton, wir möchten diese Art Hund zum Schutze aller leider nicht auf unseren Trails haben. Ja. Und wenn der Hund einen Maulkorb braucht, dann ist schon eigentlich das Thema beendet, ne? Also man könnte natürlich, ich bin ja großer Fan von Maulkörben und so Präventivmaßnahmen, aber es ist einfach für das, was wir tun, ist es zu gefährlich.
Ja. Und wenn man jetzt, sag ich mal, in den Hobbysport reinguckt, jetzt mal so den Maulkorb und den Sport an sich betrachten, was ist da so deine Meinung? Ist das überhaupt was, sag ich mal, praktisch gut möglich ist? Oder sagst du auch, natürlich, ne, vorausgesetzt, das ist ein richtig gut
Ja.
passender Maulkorb. Das Thema hatten wir bei uns hier, Clever Dog Camus, in einem Podcast auch
Ja.
schon rauf und
Ja.
runter, dass das super wichtig ist. Und falls ihr jetzt an unsere Zuhörenden gerichtet, euch damit noch nicht so auseinandergesetzt habt, hört euch mal die Podcast-Folge, den Talk zum Thema Maulkorb an und unsere anderen Sachen, mit denen wir uns da auseinandersetzen, mit dem Maulkorb. Super, super wichtig, sich da intensiv mit auseinanderzusetzen, weil es genauso wie beim Geschirr, der muss gut passen, weil, oder eigentlich finde ich immer noch ein bisschen härter, weil wenn es nicht passt, kann der Hund am Ende des Tages nicht richtig atmen, kriegt er nicht richtig Luft, kann er nicht richtig thermoregulieren, ne, wieder dabei. Und dann gibt es ein Problem. Ja, und da frage ich mich natürlich, wie schätzt du das ein im Zukundesport, so auf Hobby-Ebene?
Also auf Hobby-Ebene kann man das wunderbar machen. Wir haben hier in unseren Workshops echt immer viele maulkorbtragende Hunde. Es ist einfach so. Und es macht Spaß. Und man kann sich gerade auf Hobbyveranstaltungen, kann man sich den Platz und die Zeit für sich als Team nehmen und auf die Bedürfnisse des Hundes eingehen. Wer kommuniziert hat, gewonnen. Ja? Auch bei uns hier auf den Workshops sagen wir immer, hey, wir treffen uns einmal in der großen Runde. Hat irgendjemand spezielle Bedürfnisse, irgendwas, was er gerne loswerden möchte? Braucht ihr irgendwas, um hier für euch ein gutes Wochenende zu verbringen zu können? Ja, wenn das Sachen sind mit bitte fasst einfach nicht ungefragt meinen Hund an, das sollte man ja grundsätzlich nicht, aber manche sagen das ja gerne nochmal sehr betont, weil es dann einen sehr wütenden Hund unter Umständen gibt. Also gerade für den Hobbysport kann man das ganz wunderbar machen und man bietet diesen Hunden halt auch ganz wunderbare Möglichkeiten, mal irgendwo in die Dynamik zu kommen und auch ein bisschen was loszuwerden. Die müssen sich so viel zusammenreißen, das ist so viel mit Management verbunden, das schenkt ihnen Raum, auch einfach mal ein bisschen was loswerden zu können.
Und auch den Menschen, ne?
Ja, genau. Einfach mal, wenn man Hunde richtig laufen sieht und richtig arbeiten sieht, das macht so ein Freiheitsgefühl. Und ich glaube, das tut einfach auch gut, dass mal den eigenen Hund, der immer so zusammengerissen irgendwie im Alltag, was wir von denen verlangen, ist so groß und so viel und denen einfach mal auch ein Ventil zu bieten, mal sagen zu können, okay, hier bist du frei, hier darfst du sein. Ohne, dass jemand schon kommt. Ja.
Ja, das ist natürlich das Auto. Das ist natürlich klar, Sicherheit geht vor. Ja. Gut, die nächsten beiden Fragen, die haben wir auch schon ein bisschen angerissen. Deswegen stelle ich sie mal zusammen. Und zwar die Kombination aus, macht es Sinn, erstmal menschliche Grundfitness aufzubauen? Und welche Zukunftssportart empfiehlst du für Anfänger?
Menschliche Grundfitness ist eine gute Grundlage. Letztendlich, wenn ihr plant, mit eurem Hund anzufangen, könnt ihr euer Training ja auch parallel schalten. Ne? Also ihr könnt ja sagen, ich gehe irgendwie 2-3 Mal die Woche für mich locker laufen, nehme meinen Hund vielleicht im Freilauf mit oder irgendwie an der Leine, wenn er jagen geht oder ich das regulieren muss. Dann könnt ihr euch zusammen fit machen. Ihr werdet am Anfang im Zukunftssport so wenig Distanz machen, dass das kein eigenes Training für den Hund erstmal darstellt, wenn man das kleinschrittig aufbaut. Also könnt ihr da eine Zeit nutzen, um euch gemeinsam fit zu machen und das genießen. Grundsätzlich die Sportart im Zukunftssport, die für AnfängerInnen immer ganz gut geeignet ist, ist meistens fangen ja alle canicrossend an, also laufend, weil man ja dem Hund auch so die Grundlagen am einfachsten beibringen kann und auch für sich selber reinkommen kann. Und direkt so mit Bike und Scooter anfangen ist natürlich dann schon eine schnelle Nummer, ne? Da würde ich, also für die Leute, die wirklich ganz gezielt sagen, ich habe keinen Bock auf Laufen, Laufen ist der Tod, ich möchte Biken und Scootern, nutzt die Zeit für Fahrtechnikkurse, lernt fahren. Ihr müsst sicher bremsen können, ihr müsst euch da wohlfühlen können, sonst wird es richtig gefährlich, wenn ihr einen Hund vorne habt, der jenseits der 20 km/h laufen kann. Ne? Also wenn du vorne ein Zugpferd hast und selber dich nicht wohlfühlst auf diesem Gefährt, wer Angst hat, verbremst und der fällt. Oder die.
Das heißt aber auch vielleicht nochmal interessant, für alle, die noch keine Berührungspunkte hatten, es geht, dass eben nicht nur Sinn macht, menschliche Grundfitness aufzubauen, sondern auch hündische Grundfitness. Ne? Ich meine, es steckt nochmal ein bisschen was anderes hinter, als seine normalen Runden halt am Tag zu gehen.
Ja, genau. Also auch da kann man ja wirklich Grundlagen-Ausdauertraining, wie es im Humansport geführt oder gemacht wird, ist auch für den Hund essentiell. Ja? Unsere Hunde werden auch nicht nur im Zug trainiert, die kriegen auch lockere Trainings im Freilauf am Bike und am Scooter. Also auch der Hund darf eine Grundlage haben und entwickeln und aufbauen.
Am Ende des Tages ist ja Zughundesport auch sehr viel Kraftausdauer für die Tiere, ne?
Ja, ist totales Kraftausdauertraining, ja, absolut. Ja, Hunde funktionieren ja sowieso viel im Bereich Kraftausdauer, vor allem dann im Zughundesport. Das ist ja auch kein reines Krafttraining, ne?
Mhm. Okay, und dann kommen wir auch tatsächlich schon zur letzten Frage. Und zwar, wir haben alles schon ein bisschen angesprochen, aber die Frage war ganz konkret. Ich habe Interesse, bin aber unsicher, wie kann ich am besten in den Sport hineinschnuppern?
Da würde ich einfach wirklich in Foren gehen, nachfragen, wer hat gute Erfahrungen, Einsteiger-Workshops, es gibt Angebote, es gibt Vereine, die Einsteiger-Schnupperkurse anbieten. Das ist wirklich, da gibt es schon einiges an Möglichkeiten, das kann man auf jeden Fall machen, ja, dass man da einfach mal so ein bisschen reinschnuppern kann.
Und keine Angst haben vor Neuem, ne? Und nicht vor neuen Menschen. Wie man merkt, sind sie alle ganz nett. Also zumindest die ich bisher alle so kennengelernt habe, die mit dem Sport in Berührung kommen.
Ja, wir sind schon, glaube ich, ziemlich ein cooler Haufen. Und man kann mit sehr, sehr vielen von uns sehr, sehr viel Spaß haben und auch gemeinsam Interessen und Hobbys teilen und ja, sich austauschen und kriegt ja auch, wenn man offen ist und Fragen stellt, kriegt man ja auch häufig sehr, sehr gut Antworten. Das ist ja wie so häufig, wer sich traut, wer spricht, dem kann man helfen. Ne?
Ja, genau, also da nicht zögern, einfach machen.
Genau.
Okay, und damit sind wir auch schon so ein bisschen am Ende. Aber ich möchte natürlich dir sozusagen das letzte Wort geben. Und daher noch an dich. Hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörenden mit auf den Weg geben möchtest? Einen guten Ratschlag, Tipps zum Weiterlesen, zum Weiterbilden? Also auf was sie sich als nächstes nach dieser Podcast-Folge stürzen dürfen? Irgendwas?
Ja, grundsätzlich gerne. Also die Literatur ist... Es gibt Zukundesportbücher, da gibt es auch einige, die, sie heißen fast alle gleich, Zukundesport mit irgendwas. Es gibt ein gutes, stabiles Buch von Uwe Radand und der Frau Dr. Jette Schönig. Ja, das ist so ein gutes Einsteigerbuch. Das haben wir hier zu Hause, das legen wir auf den Workshops auch immer auf, aus. Da kann man sich so Grundlagen auf jeden Fall gut mal anlesen. Ansonsten wirklich an die Leute rangehen, an erfahrene Leute rangehen, nach Unterstützung fragen, Fragen stellen. Fragen stellen ist so wichtig, ne? Leute löchern, auch unterschiedliche Meinungen mal anhören. Viele Wege führen nach Rom und letztendlich muss es für das Individuum oder für das individuelle Team passen. Ansonsten, es gibt immer, guckt euch gerne bei uns auf der Seite um, also Instagram ist ja viel mit Infopostings auch zu ganz bestimmten Themen. Wir bieten immer Webinare an, auch gerade was das Thema Geschirr anbietet, haben wir, oder Gesundheit im Sport und im Bereich. Es gibt viele Leute, die coole Sachen anbieten. Guckt euch die Carnicross Academy an. Das ist eine Plattform, auf der unterschiedliche Leute aus dem Zukunftssport Vorträge halten. Da geht's auch um Menschentraining. Ja? Barbara schreibt so coole Trainingspläne für Hobby- und Breitensportelnde, aber auch für die Leistungsambitionierten. Es ist wirklich, also es gibt sehr, sehr coole Leute, die sehr gute Arbeit machen. Das kann man wirklich einfach mal so mitnehmen, ja. Und ansonsten Happy Trails, habt Spaß auf dem Trail. Es gibt wenig Schöneres für mich.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir werden das auf jeden Fall auch alles verlinken, dass unsere Zuhörenden dann nachlesen können und weitergeleitet werden. Und ja. Ansonsten bleibt mir wirklich nur über ein ganz, ganz großes Danke zu sagen. Es war mir eine Freude. Ist doch ein bisschen länger geworden heute, das Interview. Es war aber wirklich kurzweilig. Ich habe zwischendurch auf die Uhr geguckt und dachte, wow, das ging schnell. Danke, oh, danke. Das war wirklich sehr, sehr viel Input. Ich hoffe, es gefällt unseren Zuhörenden auch so gut, wie es mir gefallen hat. Vielen lieben Dank, dass du heute hier bei uns zu Gast warst.
Ja, ich danke euch auf jeden Fall für die Einladung und auch für den so netten Kontakt. Die Kontaktaufnahme war schon unglaublich, unglaublich nett. Ich habe mich so gefreut. Das kam ja mit Ansage, dass das gut werden konnte. Konnte ja, nur gut werden.
Wir geben uns Mühe.
Sie waren stets bemüht. Ja. Ja.
Ein bisschen mehr als das.
Vielen okay. Dank euch. Ja.
Ja, dann danke, dass du da warst und vielleicht bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis dann.
Ciao.
Tschüss. Ach, was war das schön. Danke nochmal an Anja für diesen ausführlichen Einblick in deine Welt des Zukunftssports. Ich muss ja wirklich sagen, wenn jemand so sehr mit Herz und Leidenschaft für ein Thema brennt, dann bekommt mich das ja immer. Kennt ihr das? Wenn euch diese Folge auch so gut gefallen hat, dann lasst uns gerne 5 Sternchen da und oder lasst es uns auch wissen. Ihr erreicht uns auf Instagram zum Beispiel @cleverdogcampus oder @cleverdogpodcast. Ja, oder auch per Mail an feedback@cleverdogcampus.de. Wir hatten in den letzten Wochen so ein paar Problemchen mit der Zustellung von Nachrichtenanfragen bei Insta, aber das ist zum Glück Geschichte. Solltet ihr uns in den letzten Wochen mal geschrieben haben und noch keine Antwort erhalten haben, dann tut uns das furchtbar leid. Das war keine böse Absicht. Schreibt uns einfach nochmal. Wir werden diese Nachrichten nicht erhalten haben. Es war nämlich ein neues Feature und eine neue Einstellung, die ohne unser Wissen ja, neu da war und verhindert hat, dass neue Anfragen durchkommen. Ja, wir quatschen immer gerne mit euch. Schreibt uns einfach nochmal, damit wir eure Nachricht dann auch wirklich bekommen. Wenn ihr mehr über Anja erfahren wollt, dann schaut mal ab in die Shownotes. Da haben wir alles für euch verlinkt, den Weg zu Anja. Und wenn ihr für unsere HundetrainerInnenreihe Wünsche und Anregungen habt, dann auch jederzeit her damit. Wir geben uns natürlich Mühe, euren Wünschen nachzugehen und ihr könnt gewiss sein, dass wir wirklich intern über jeden Vorschlag sprechen. Aber bitte seht uns nach, wenn es manchmal nicht dazu kommt, dass eure gewünschten Gäste, Gästinnen auch im Podcast dabei sind oder es recht lange dauert, bis es soweit ist, denn unsere Podcast-Kapazitäten sind natürlich auch begrenzt. Wenn GästInnen sehr häufig von euch nachgefragt werden, bemühen wir uns natürlich aber immer, diese dann auch in unseren Podcast zu bekommen. Am Ende des Tages hängen aber auch nicht nur wir an der Entscheidung. Das muss ich natürlich auch dazu sagen. Aber wir geben unser Bestes. Für eine Einladung von uns spielt es natürlich auch immer ausdrücklich keine Rolle, ob wir oder auch ich persönlich in allem dieselbe Meinung der TrainerInnen vertreten oder exakt dieselben Werte und Vorstellungen vom Leben und Leben mit Tieren, Hunden, anderen Menschen haben. Denn sonst wäre es letztendlich ja gar nicht möglich, Vielfalt zu zeigen. Aber beachtet bitte, dass die Vielfalt, die wir zeigen wollen, auch Grenzen hat. Nämlich dort, wo unsere Kernwerte, die wir natürlich auch haben, berührt werden. Zum Beispiel immer dort, wo Tierschutzrelevanz, Wissenschaftsfeindlichkeit und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ins Spiel kommen. Wir freuen uns aber immer sehr über eure Vorschläge und das muss ich auch ganz klar sagen, die meisten Ideen, die reinkommen, sind auch wirklich, wirklich gut. Nächste Folge, wie angekündigt, gibt es dann direkt noch einen Blick hinter die Kulissen mit den Raketenhunden. Und ich freue mich, wenn du auch dann wieder mit dabei bist.